Lisa Schuch-Kubik, hi.
Hallo.
Wir sind hier sehr transparent, ich nehme zum zweiten Mal gerade auf, weil die Technik nicht hingehört hat. Dadurch ist aber jetzt nicht aufgenommen worden, wie ich sehr unhöflich einfach dich geduzt habe und du dann gesagt hast, dass es du war, das ist eh okay.
Genau.
Das passt für dich.
Genau, also ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze per Du machen.
Du hast auch gesagt, dass der persönliche Touch bei so einem Gespräch
genau.
ist.
Genau.
So das Gute noch.
Und so alt sind wir auch noch nicht, also ich glaube, wir können ruhig bei Du sein.
Danke, dass du das sagst. Du bist noch jünger als ich, habe ich nachgeschaut, aber ich freue mich, dass du uns beide als gleich jung betitelst. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Das ist mega schön. Das hat ja über Umwege geklappt. Du bist ja super busy. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon sehr nervös.
Okay.
Bin generell, wenn ich mit Politikern spreche oder Politikerinnen, bin ich schon nervös. Aber bei dir bin ich noch sehr ein Ticken mehr nervös gewesen, weil ich immer denke, vom Motalks, von diesem Podcast, mein Ziel ist ja auch, dass ich sage, durchs Reden kommt Leitsam, das ist das Motto. Wir werden sicher einige Themen haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Das habe ich aber mit allen Menschen auch, die da sitzen, muss ich sagen. Meine erste Folge habe ich mit meiner Frau gemacht, da ist das ja auch ein Teil davon. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute nicht über die Themen reden, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie sind alle gegeneinander, nur weil sie eine andere Meinung haben, anstatt dass man miteinander spricht und versucht, einen Schritt weiterzukommen.
Ja, ich finde das auch oft bei so TV-Interviews oder eben so TV-Geschichten oft traurig oder schade, dass da dann oft nur wirklich ein Halbsatz oder ein Satz rausgeschnitten wird und da eigentlich so viel anderes noch dabei war, über das man reden sollte oder das halt wert wäre, dass es angesprochen wird, aber das halt dann einfach unterm Tisch fällt. Deswegen freut es mich, dass ich heute bei dir sein darf, wo wir hoffentlich ein bisschen mehr Zeit haben, die Themen auch ein bisschen tiefgründiger zu besprechen.
Auf jeden Fall. Das ist das Gute beim Podcast. Wir haben eben die Zeit, wir dürfen sie uns auch nehmen. Ich glaube aber, wenn wir alle Themen abarbeiten würden, würden wir 10 Stunden da sitzen. Das können wir nicht, deswegen versuchen wir uns zu beschränken. Ansonsten, ich schaue auch eigentlich, dass ich nichts wirklich rausschneide. Das funktioniert auch relativ gut und macht meine Arbeit auch ein bisschen leichter.
Bleibt authentisch.
Genau, in der Post-Pro. Ich würde gern, weil es mich interessiert, quatschen mit dir über deinen Weg in die Politik. Mhm. Ich habe in der Recherche, also beim Googlen, herausgefunden, dass dein Papa ja auch schon in der Politik ist, ja, wenn ich das richtig am Schirm habe. Aber ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie lang schon. Hast du das von ihm in die Wiege gelegt bekommen?
Nein, gar nicht eigentlich. Eigentlich war es umgekehrt. Also es glauben die wenigsten. Die meisten glauben immer, der Papa hat mich da irgendwie so reingedrängt oder mich da überzeugt davon. Dabei war es im Endeffekt wirklich umgekehrt. Also ich habe mich für Politik schon immer interessiert. Während sie die Oma, weil bei der war ich immer am Nachmittag nach dem Kindergarten oder nach der Schule. Und die Oma hat sich immer aufgeregt, wenn im Fernsehen Parlament gelaufen ist, weil da waren ihre Serien nicht. Und mich hat das aber damals schon irgendwie interessiert und ich habe das immer angeschaut. Und dann so richtig die Leidenschaft erweckt hat dann ein Politikwettbewerb in der Schule. Ich war damals 14, 15 Jahre alt, habe da dann teilgenommen, habe dann in der Schule gewonnen, bin dann auf die Landesliga aufgestiegen, dann in die Bundesliga und haben im Zuge dieses Wettbewerbs bei der Vorbereitung damit allen Parteiprogrammen auseinandergesetzt. Und da habe ich eigentlich sehr schnell gemerkt, okay, bei den Freiheitlichen, da sind die meisten gemeinsamen Nenner. Die vertreten irgendwie das, was mir selber wichtig ist, meine Werte, meine Interessen. Und meine Lehrerin, der bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, weil die hat eigentlich den Grundstein für das gelegt. Die hat dann alle Parlamentsclubs angeschrieben, dass sie meine junge Schülerin hat, die sich sehr für Politik interessiert. Und die einzige Partei, die damals zurückgeschrieben hat, waren tatsächlich die Freiheitlichen. Und ich wurde dann ins Parlament eingeladen und so hat das dann begonnen. Und der Papa ist dann erst nachher dazu gekommen, weil mit 15 ist man ja mit allem für alles zu jung. Also man kann nicht kandidieren, man kommt selbstständig nicht einmal wirklich von A nach B, vor allem wenn man im Land wohnt, ist das ja nicht so einfach. Mhm. Und der Papa hat mich dann einfach überall hinbegleitet, hat mit mir Seminare gemacht, ist mit mir auf Parteiveranstaltungen gegangen. Und so haben wir dann begonnen, gemeinsam eigentlich, und haben dann eine Ortsgruppe in Ebrelsdorf wieder gegründet und so hat es dann begonnen.
Das ist ja cool, dass du mit Papa gemeinsam das angefangen hast. Das gleich
hat
so
mich da immer sehr unterstützt.
Bonding Time zwischen Papa und Tochter gleich das genutzt. Ich denke mal, bei der Politik auch, wenn frage ich mich immer, weil wie du schon gesagt hast, die meisten Inhalte haben sich mit deinen Interessen oder deinen Vorstellungen auch gedeckt. Das macht doch Sinn. Und es ist ja auch Teil, ich meine, es gehört ja dazu, zu Demokratie und zur Politik, dass wir können ja nicht 1000% alles genauso sehen wie alle anderen auch, mit der wir in einer Partei sind.
Das macht ja das Ganze lebendig auch.
Wäre auch komisch, wenn ich jetzt mit hunderten Leuten irgendwie genau eins zu eins eine Meinung habe. Gleichzeitig ändert sich die Meinung ja auch, das Parteiprogramm ändert sich ja auch. Du bist jetzt seit ein paar Jahren da, aber ich denke auch, wenn man über ein Jahrzehnt ändert sich auch viel oder über mehrere Legislaturperioden oder wie auch immer, weil die Sachen ändern sich auch, die Gesellschaft ändert sich. Da ist es ja immer, ich frage mich immer, ob es nicht schwierig ist, dann da trotzdem, trotz dem Teil, wo auch jemand eine andere Meinung hat oder in der Partei, man muss ja aber trotzdem nach außen, glaube ich, im Endeffekt, man trifft trifft eine Entscheidung und die muss man durchziehen. Die Entscheidung hat man hoffentlich gemeinsam getroffen. Aber das ist ja auch ein bisschen schwierig, oder? Diesen Konsens innerhalb der Partei immer zu finden.
Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schwierig. Also so, was mir aufgefallen ist, dass diejenigen, die jetzt auch mit mir gemeinsam im Parlament sitzen oder auch bei uns in der Ortsgruppe, also egal auf welcher Ebene, dass wir uns eigentlich sehr, sehr schnell einig werden und dass es da eigentlich sehr wenig bis gar keine so Konfliktpunkte gibt, weil das irgendwie alles für uns halt logisch erklärbar ist. Und wir reden über alles, bei uns kann man auch alles ansprechen, wenn einem dann einmal was stört, und wir können über alles offen reden. Aber ich muss sagen, das kommt eigentlich ganz, ganz selten bis fast gar nicht vor.
Habt ihr so eine gute Diskussionskultur oder Arbeitsmoral?
Ja, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander. Also bei uns kann man jeden untereinander schreiben. Wir können jederzeit anrufen. Wir sind alle bei du miteinander. Du kannst wirklich mit jedem reden. Du brauchst vor keinem irgendwie Angst haben. Also es gibt da diese Hierarchie nicht, dass du jetzt sagst, mit dem darf man jetzt nicht reden, weil das ist jetzt irgendwie ein Höherer oder ein Abgeordneter. Das gibt es bei uns einfach nicht. Ja. Also bei uns ist das wirklich alles sehr freundschaftlich, sehr eng. Und das, glaube ich, macht es auch viel einfacher im politischen Alltag.
Denke mal, das ist wichtig. Ich meine, es ist ja, Menschen sind alle Menschen, oder? Wenn wir mit, im Privaten kenne ich es auch. Wie läuft eine Diskussion? Es kann schon mal sein, dass ich ungut werde. Jetzt bleibe ich bei mir. Ich sage jetzt nicht, dass andere Menschen ungut werden können, aber es passiert halt einmal. Und man muss aber einen Konsens finden. Man muss miteinander, da muss man halt auch durch. Und dadurch wachsen ja auch. Ich glaube, oft ein Lehrer von mir hat das mal gesagt, wenn du mit jemandem ein Unternehmen gründest, dann schau mal, ob du streiten kannst. Mhm. Weil nur wenn du streiten kannst, dann kannst du auch miteinander wachsen und daraus was entwickeln. Gleichzeitig habe ich schon, Ich habe ein paar Themen und ein paar Fragen, ein paar Sorgen, relativ plump. Du kannst mir ruhig sagen, wenn ich irgendwas nicht richtig verstanden habe, weil ich bin ja nicht aus der Branche, ich bin aus der IT. Und früher war ich in der Musikbranche. Das ist so, ich kenne mich bei vielem nicht aus, aber mich interessiert es. Und ich habe das Gefühl, dass einerseits, habe ich irgendwo mal gelesen, dass im Prinzip, wir haben ja doch eine recht gespaltene Gesellschaft. Das sind sehr, habe ich das Gefühl, oft sind die Leute sehr gegeneinander und sehen sehr schwarz-weiß alles und sehen irgendwie nicht die Kompromisse und Lösungen. Und der Umgangston mit den Leuten untereinander ist aber relativ hart geworden. Zumindest das, was ich über Fernsehen und Social Media etc. mitbekomme. Wenn ich jetzt mit Freunden von mir diskutiere, die FPÖ wählen und eine andere Einstellung haben zu gewissen Themen, als ich es habe, passiert das nicht. Also da schauen wir, wie wir uns halt zusammenraufen oder über etwas diskutieren und jeder sagt seine Sorgen oder seine Hoffnungen und Wünsche und man diskutiert drüber. Aber wenn ich mir jetzt sagst, du auch bei euch in der Partei, innerparteilich läuft das auch so. Aber außerparteilich habe ich das Gefühl, warum streiten denn alle so viel miteinander? Wir haben doch alle dieselben Probleme und wir suchen halt Lösungen. Warum ist da so ein manchmal habe ich das Gefühl, destruktiver Ton dabei von allen gegenseitig?
Naja, was mir auffällt, gerade jetzt im Parlament, ich meine, die ganze Sitzordnung, die wir aktuell haben im Parlament, ich weiß nicht, ob du das weißt, also wir sind ja ganz am Rand jetzt und die anderen Parteien sind quasi, also früher waren wir ja in der Mitte von der Sitzordnung her und jetzt sind wir ja quasi an den Rand gesetzt worden. Und ich finde, da merkt man das jetzt extrem, gerade bei so Plenarsitzungen, dass das wirklich so alle gegen einen sind. Mhm. Also wir sprechen immer von der Einheitspartei, wenn wir die anderen Parteien bezeichnen, weil das ja wirklich so ist, dass die so ein Gemeinsames sind und offenbar das Ziel haben, uns zu bekämpfen, schauen, wie sie uns schwächen können, schauen, wie sie uns schlecht machen können, schauen, wie sie uns runtermachen können. Und das finde ich sehr schade, weil wenn jetzt quasi ein Antrag nur niedergestimmt wird, weil er jetzt de facto von der FPÖ kommt, dann finde ich, ist das demokratisch sehr bedenklich. Mhm. Weil ich finde, es ist wert, dass man über alles diskutiert im Parlament und dass man das dann abstimmt und dass man darüber halt eine sachliche, inhaltliche Diskussion führt. Aber was ich das Gefühl habe, dass alles, was quasi von der FPÖ kommt, ist automatisch schlecht, muss automatisch niedergestimmt werden. Aber auch in der öffentlichen Debatte und auch teilweise im öffentlichen Fernsehen finde ich das schade. Und ich habe das, finde ich, so stark bei Corona gemerkt. Also sobald jemand eine andere Meinung hatte, als quasi vorgegeben wurde oder als halt jetzt quasi als allgemeine Meinung verkauft wurde, wurde er da sofort irgendwie denunziert, irgendwie beschimpft, irgendwie in eine Ecke gestellt etc. Das heißt, es wird im öffentlichen Diskurs eine Meinung zugelassen und jeder, der da irgendwie abweicht oder vielleicht Dinge auch nur in Frage stellt, wird da gleich irgendwie beschimpft oder halt eben als dumm dargestellt. Mhm. Und das finde ich schade, weil ich finde, man sollte über alles diskutieren können. Man muss nicht die gleiche Meinung haben, aber man muss zumindest drüber reden können und vor allem auf einer Ebene, wo es wirklich sachlich bleibt und der andere da irgendwie nicht persönlich angegriffen wird.
Bin ich komplett bei dir, was das betrifft, das Letzte, was du gerade gesagt hast, eben, dass man miteinander diskutieren kann, dass man dabei sachlich bleibt. Ich habe halt das Gefühl, dass es nämlich in beide Richtungen so geht. Also wenn du jetzt, also ich sage immer schwarz-weiß, es ist immer irgendwie alles links-rechts, schwarz-weiß, ich gegen du. Bei Corona war es ja genauso. Auf der anderen Seite, ja, stimmt, muss ich auch eingestehen, ich hatte schon das Gefühl, am Anfang waren wir uns sehr einig, ich selber mit meinem Umfeld auch, und wir haben gesagt, okay, so ist es jetzt gerade. Dann mit der Zeit, und das ist auch, glaube ich, normal, haben immer mehr Menschen hinterfragt, ob es jetzt wirklich ganz genau so ist oder was es ist. Und ich glaube, es wäre auch zu viel verlangt, wenn ich jetzt sagen würde, damals hätten alle alles richtig machen müssen, zum ersten Mal nach Jahrzehnten, wenn wir in so einer Situation sind. Das war ja eine schwierige Situation.
Aber was ich jetzt vermisse, jetzt wissen wir im Nachhinein, dass vieles nicht richtig war. Und dass sich aber jetzt die Verantwortungsträger von damals nicht hinstellen und sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, ja, es war nicht alles richtig, ja, wir hätten vielleicht in manchen Bereichen anders entscheiden müssen, aber es tut uns leid. Das vermisse ich irgendwie.
Ja.
Weil ich finde, man muss sich selber auch Fehler eingestehen können.
100%.
Das gehört einfach dazu. Das ist einfach eine Charaktereigenschaft, die, finde ich, jeder haben sollte, dass man sich auch Fehler eingestehen kann. Weil nur so kann ich es auch im Endeffekt nachher dann richtig machen oder besser werden. Und das vermisse ich aber.
Punkt, dass mit diesem, dass die Leute immer so gleich, wenn jemand gesagt hat, hey, irgendwie, keine Ahnung, ich fürchte mich vor der Impfung oder ich will das und das nicht oder das passt halt nicht. Den habe ich damals dann mit der Zeit umgekehrt genauso empfunden. Also ich habe dann gemerkt, irgendwie fangen die Leute an, unabhängig von der Meinung, die ich habe, weil ich in diese Diskussion dann gar nicht mehr rein wollte, weil ich gesagt habe, hey, mach doch, wie du dich wohlfühlst, solange du niemand anderen was damit tust, mach doch, ist doch in Ordnung, aber hört doch auf, euch gegenseitig so in irgendwelche Schubladen zu stecken und der eine glaubt halt irgendwie Mainstream und der andere ist ein Schwurbler oder umgekehrt oder wie auch immer, weil wohin soll uns das führen? Was soll das hinbringen? Und so habe ich auch im Parlament das Gefühl, dass eigentlich der Ton mittlerweile immer sehr gegeneinander ist, von allen Seiten. Ich habe von niemandem wirklich das Gefühl, dass jemand sagt so, okay, hey, so wie ich es machen würde jetzt, blöd dahergeredet natürlich, aber wenn jetzt zu mir ein Arbeitskollege kommt, der super destruktiv ist, versuche ich bis zu einem Limit schon zu sagen, hey, ich kann mit dir ein konstruktives Gespräch suchen, solange du das machen willst, bin ich da. Wenn nicht, dann geh und reg dich auf, mach, was du willst, aber das hilft ja niemandem, weil wir kommen nicht weiter damit.
Naja, also ich finde jetzt generell lebhafte Diskussionen oder Debatten im Parlament sind per se nichts Schlechtes.
Stimmt.
Also man muss über Dinge einfach reden können. Es ist auch das Parlament ist der Ort, wo das eben stattfinden soll, wo das stattfinden muss. Das ist gut für die Demokratie, das gehört dazu. Jede Partei vertritt ihre Wähler da drinnen und muss sich für die natürlich auch stark machen. Und das geht halt eben auch in diese Debatten. Was ich nur teilweise schade finde, jetzt, ich habe es ja hinter die Kulissen, habe ich es ja schon länger miterlebt, wie das parlamentarische Geschehen so stattfindet. Ich war parlamentarische Mitarbeiterin, dann eben bei FPÖ-TV, also im Parlamentsclub schon Mitarbeiterin. Mhm. Und jetzt erlebe ich es halt wirklich so hautnah und eben auch in die Ausschüsse. Und da passiert es halt oft, dass Anträge von der Oppositionspartei einfach vertagt werden. Und das hat dann das zur Folge, dass sie nicht einmal in die Nationalratssitzung kommen. Das heißt, es kann öffentlich gar nicht drüber diskutiert werden, weil das schon im Ausschuss vertagt wird auf den Nimmerleinstag im Endeffekt. Also es ist wie wenn du es in die Rundablage schmeißt de facto, weil es wird nie die Öffentlichkeit quasi erreichen so im Parlament. Und das finde ich schade, weil über viele Dinge wird dadurch im Parlament gar nicht mehr diskutiert, gar nicht mehr abgestimmt, gar nicht mehr, dass sich auch die Leute ein Bild machen können, wie stehen die einzelnen Parteien zu dem und dem Thema. Und das finde ich schade, weil gerade dafür ist das Parlament ja da. Und auch damit die Öffentlichkeit mitbekommt, welche Partei steht wie zu gewissen Themen.
Mhm. Denke ich mir, also da hast du auch recht, wenn jetzt im Parlament nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann wären wir schon wieder bei dem Problem, dass ja eh jeder dieselbe Meinung hat und da stimmt dann irgendwas nicht. Sondern wir müssten ja für die Probleme unterschiedliche Lösungen auch betrachten, unterschiedliche Blickwinkel auch betrachten. Wie ist denn das jetzt? Ihr seid, du bist, das, ich habe jetzt irgendwie alles geskippt, was ich aufgeschrieben habe, wir haben einfach gehört, aber du bist eben, soweit ich das mitbekommen habe, deine Reichweite und dass du sehr beliebt wurdest bei euren Wählern und Wählerinnen, hat durch FPÖ-TV angefangen. Und dann bist du aber letztes Jahr im Oktober, also es ist noch gar nicht so lange her, zur Abgeordneten im Nationalrat geworden und Bundessprecherin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das zeitlich das ist.
Genau, also ich bin jetzt, also ich war bin bei FPÖ-TV. Da hat es quasi so begonnen, Habe da dann als Moderatorin Interviews geführt, war in ganz Österreich unterwegs, habe sehr, sehr viel kennenlernen dürfen, habe ganz, ganz viel lernen dürfen. Also für die Erfahrung bin ich unglaublich dankbar und ich glaube, das hilft mir jetzt im politischen Alltag ganz, ganz viel. Habe wirklich einen Blick hinter die Kulissen bekommen, habe mich mit sehr vielen Themen auseinandergesetzt, weil du musst ja Interviews dann zu sämtlichen Themen führen. Das heißt, du kannst da wahnsinnig viel Wissen aneignen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung und habe dann im Herbst eben die Möglichkeit bekommen, Nationalratsabgeordnete zu werden. Und das ist gerade in meinem jungen Alter mit 30 Jahren, wie damals war, absolut nichts Selbstverständliches. Und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass ich da von der FPÖ diese Möglichkeit bekommen habe, mich da jetzt aktiv einzubringen, weil bis jetzt habe ich ja nur über Politik berichtet, jetzt darf ich sie sozusagen selber machen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich da diese Möglichkeit bekommen habe und jetzt auch vor kurzem zur Bundesparteisprecherin gewählt wurde. Ja, also es langweilig wird es nicht, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und ich bin voller Motivation und Tatendrang.
Was macht man als Bundesparteisprecherin?
Ja, es geht da vor allem ums Kommunikative, vor allem auch der kommunikative Außenauftritt, also Interviews etc. sowas.
Ja, mega cool. Freut mich, dass du auch dann so relativ rasch danach auch zu mir in den Podcast gekommen bist. Kriegt man dann auch, lernt man das? Kriegt man dann Schulungen von einer Partei auch, wo man lernt, hey, wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt irgendwer... Ich sage den Leuten, ich habe vorher mit dem gemeinsamen Kollegen Raffi auch gesprochen, so ich werde jetzt nicht ein Zerleger-Interview draus machen, weil ich kann es auch nicht. Woher? Ich habe das nicht gelernt und ich glaube, ich kann einfach nur Gespräche führen, so wie es halt mir liegt. Aber lernt man das als Politiker? Also ich würde mir ja wünschen, wenn ich Politiker werde, dass mir beigebracht wird, wie gehe ich mit den Situationen um, wenn jemand so oder so reagiert, wenn die Gespräche so oder so verlaufen, kriegt man das? Oder hast du das einfach als Talent immer schon?
Also ich glaube, dieses Talent oder halt quasi den Spaß daran muss man mitbringen, dass man gerne spricht, dass man gerne auf Leute zugeht. Man ist ja wahnsinnig viel unterwegs. Man macht ja jetzt nicht nur Interviews, sondern man ist ja so in ganz Österreich unterwegs oder im Wahlkreis, spricht unglaublich viel mit Menschen, mit Bürgern. Das ist sowieso, glaube ich, das Wichtigste, was ein Politiker machen kann und muss. Aber gerade bei so Interviews, ich halte halt wenig davon, wenn jemand so überrhetorisch trainiert ist. Weil ich glaube, dann verlierst du was von deiner Persönlichkeit, von deinem eigenen Charakter. Das heißt, Rhetorikkurse, ja, sind sicherlich nicht schlecht, aber ich halte nichts davon, wenn man dann quasi so übertrainiert ist. Weil ich finde, man muss immer noch authentisch bleiben, man muss so bleiben, wie man ist, weil nur dann kann man ehrliche Politik machen. Deswegen glaube ich, ist es am besten, man redet ein bisschen so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wie man sagt.
Ich glaube, also ich habe auch selber das Gefühl, es ist natürlich sehr subjektiv, ist meine Meinung, ich habe das Gefühl, es fällt halt mittlerweile halt auch schon auf. Wir kriegen so viele, wir konsumieren alle so viele Medien und Social Media und alles, dass wir das, glaube ich, immer mehr mitbekommen, wenn irgendwas besonders unauthentisch ist. Genau. Oder ich kann so viel auch bla bla auf Social Media konsumieren, dass ich danach keine Phrasen ohne Inhalt mehr anhören möchte wahrscheinlich und das halt relativ schnell auffällt. Gleichzeitig glaube ich aber, ist es doch in deiner Position als Politikerin auch besonders schwierig, oder? Denn man muss irgendwie für die Zielgruppe dann auch oft in relativ kompakter Zeit, oder? Social Media gibt jetzt auch nicht viel mehr Zeit als ein Podcast, also viel weniger meine ich halt, ne? Irgendwas auf den Punkt bringen. Und dabei sind die Themen aber meistens super komplex. Die Themen sind ja nie einfach.
Ja, gerade im Social-Media-Bereich ist es schwierig, so wie du sagst, teilweise diese komplexen Themen so kurz runterzubrechen. Auf eine Minute, maximal eineinhalb Minuten. Also das ist schon eine Herausforderung. Und gerade auch so mit diesen ersten paar Sekunden, zum Beispiel auf TikTok, wo man halt die Leute irgendwie diese Aufmerksamkeit bekommen will, es ist nicht immer ganz einfach. Gerade in der Politik, weil es ist ja auch so ein bisschen eine Gratwanderung. Auf der einen Seite soll es ja auch irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Auf der anderen Seite ist Politik aber auch was sehr Seriöses. Das heißt, man muss beides irgendwie unterbringen. Also es ist nicht immer ganz einfach, aber gerade das macht es auch besonders spannend, finde ich.
Glaube ich dir. Ich mag ja auch, also was mir am meisten Spaß macht, warum ich diesen Podcast auch mache, ist eigentlich die Gespräche zu führen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt genug Themen, die für uns als Gesellschaft in Österreich einfach wichtig sind, wo wir gespalten sind, wo wir diskutieren sollten. Aber ich habe auch Trash-Themen, weil die funktionieren auch gut und da reden wir auch alle gern.
Man will ja auch irgendwie unterhalten werden.
Ja, genau. Und man lernt aber auch von also man, jedes Mal wundere ich mich, was ich von Menschen lernen kann, wo ich mit nichts gerechnet hätte. Ja. Und das ist jedes Mal schön. Aber der Teil, wo ich dann für Social Media diese Clips rausschneiden muss und dann versuche ich auch, am liebsten wären es ja 30 Sekunden, damit die Leute wirklich hören, aber eine Aussage hat halt 2 Minuten, bis es einen Sinn ergibt. Das ist der mühsamste Teil, aber der muss halt auch gemacht werden, damit man halt das Wichtige machen kann. Ich glaube, als Politikerin, ich meine, es ist gut, dass du, ich glaube, du hast ein Talent, vor der Kamera zu stehen und du kannst auch gut reden, das ist sicher hilfreich. Und wenn du dich da wohlfühlst, das ist sicher auch wichtig. Ich glaube, bei Politikern und Politikerinnen ist auch wichtig, dass man gerne auch als Person wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist, wäre schon, wenn man eher scheu ist, dann ist man vielleicht nicht unbedingt da, um ein Volk zu vertreten. Aber inhaltlich was voranzubringen, ist wahrscheinlich dann trotzdem der Treiber. Ne?
Genau. Also ich glaube, wenn du in die Politik gehst, solltest du, oder das ist halt zumindest mein Antrieb, das deshalb machen, weil du wirklich was verändern willst. Und weil du halt hinter gewissen Werten, hinter gewissen Themen stehst, wo du sagst, okay, das möchte ich gerne umsetzen. Oder eben, wenn man so viel unterwegs ist, man kriegt ja unglaublich viel von den Menschen mit, quasi wie so ein Rucksack, wo halt dann die Wünsche, die Anliegen dabei sind. Und mit dem Rucksack gehst du ja dann ins Parlament und versuchst, diese Probleme zu lösen. Gerade als Oppositionspartei tust du dir da oft schwer, da wirklich durchzukommen mit den Themen. Aber ich finde, gerade das sollte der Antrieb von jedem Politiker sein, dass er wirklich auch unterwegs ist bei den Menschen, viel mit denen spricht, weil nur so weiß ich, was denjenigen jetzt beschäftigt. Und ich kann nicht in jede Berufsgruppe hineinschauen oder hineinschnuppern. Ich weiß nicht, was zum Beispiel jetzt eine Pflegeassistentin oder ich bin jetzt 31 Jahre, ich weiß jetzt nicht von mir aus, mit welchen Herausforderungen Pensionisten tagtäglich konfrontiert sein. Das heißt, das kann ich nur erfahren, wenn ich mit den Leuten spreche. Mhm. Und deswegen finde ich es so schade, dass einige halt gar nicht mehr rausgehen zu den Menschen. Weil das ist eigentlich das, wofür wir gewählt sind.
Nimmst du den Rucksack auch mit nach Hause dann, wenn du nach dem ganzen langen Arbeitstag, wahrscheinlich bist länger unterwegs als 8 Stunden am Tag und musst halt viel machen und dann Bürojob vielleicht auch noch nebenbei deichseln, aber nimmt man dann die ganzen Themen, auch Sorgen der Menschen oder frustrierende Themen, die du selber halt in der Arbeit hast und so, nimmt man die mit nach Hause danach?
Ja, es gibt schon, also gewisse Geschichten, die einem erzählt werden, die beschäftigen einen schon länger. Und da ist es dann besonders schlimm zu sehen, wenn man merkt, okay, man kämpft jetzt politisch dafür, aber weil wir eben gerade in der Opposition sind, kann man da jetzt in dem Moment nicht gleich helfen. Das finde ich gerade im Gemeinderat so schön, weil da geht es teilweise einfacher, da sind die Wege oft kürzer, da kann man oft schneller was umsetzen. Aber gerade in der Bundespolitik ist es teilweise schwierig. Also ich habe im Wahlkampf, ist eine Mutter zu mir hergekommen, die hat einen behinderten Sohn und die kriegen zu wenig finanzielle Unterstützung. Und da muss die Oma einspringen, damit sie das überhaupt ausgeht. Und die Oma ist aber schon über 90 und dann hat die Oma auch mit mir gesprochen und die hat gesagt, ihre größte Angst ist, dass sie bald stirbt, weil sie weiß, dann fehlt dem Enkelkind und der Tochter das Geld. Mhm. Und das sind dann so Geschichten, wo du dir denkst, da würde ich so gerne schnell helfen und so gerne irgendwie da schnell was machen auf Bundesebene, damit es eben solchen Menschen besser geht, damit die diese Sorgen nicht mehr haben. Das ist halt dann oft schwierig.
Aber ich denke dann, wir sind ja trotzdem, egal in was für einem Job wir sind ja nur Menschen. Du bist ja auch ein Mensch und du machst ja deinen Teil, du versuchst ja dann einen Beitrag zu leisten. Ich denke mir, das ist immer wichtig, sich das vor Augen zu halten. Ich habe selber, glaube ich schon, dass ich mir auch mehr Gedanken mache, als ich müsste jetzt in meinem Privatleben um viele Themen. Und dann immer wieder, wenn ich gerade nicht einen Podcast mache, dann nehme ich meine Freizeit und versuche mich irgendwo halt ehrenamtlich zu engagieren und habe das über die Jahre auch gemacht. Und dann aber immer wieder, wenn man auch da kommst in ein Ding, wo du denkst, sollte ich nicht noch mehr machen? Sollte ich da nicht noch mehr Menschen betreuen oder noch mehr Menschen helfen? Und dann musst du aber immer wieder denken, okay, aber du tust ja, was du kannst. Du bist ja auch nur ein Mensch und es hilft ja niemandem, wenn du dich jetzt kaputt machst und niemandem mehr helfen kannst. Und im Endeffekt, ich glaube, da muss man halt seine eigene Mitte finden. Oder?
Genau, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist ein Ausgleich. Dass man wirklich auch was hat, wo man den Kopf frei bekommt. Dass man sich dann wieder auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann. Also bei mir ist zum Beispiel Sport. Ich gehe gern laufen oder ins Fitnessstudio. Und das sind dann die Stunden, wo ich wirklich abschalten kann, wo ich wirklich mal einfach nur laufe, einfach nur renne. Und das hilft dann auch wieder Kraft zu tanken für den nächsten Tag.
Hast du noch sowas wie ein Wochenende? Hat man das in der Politik? Hat man Samstag, Sonntag?
Naja, man muss schon erreichbar sein. Mhm. Man muss auch immer irgendwie den Überblick haben. Also ohne Handy geht's nicht. Mhm. Der Laptop fährt auch meistens mit, wenn wir irgendwo hinfahren. Zumindest aus Sicherheit, wenn was wäre. Aber sicher gibt's auch Zeiten, wo man abschalten kann. Ja. Aber im Hinterkopf hat man es doch immer.
Die ganze Zeit.
Also das Schlimmste ist, wenn man wohin kommt, wo man kein Handyempfang hat.
Ja, vielleicht, das ist das Schlimmste, aber vielleicht auch
ja,
für kurz
der neue
das
Luxus,
Beste.
Ja.
Also, denkt man auch, umso weniger man erreichbar ist, umso mehr hat man eigentlich. Mittlerweile ist unsere Aufmerksamkeit, unsere Erreichbarkeit ist jetzt das begrenzte,
alles
knappe
Gute. Sehr, sehr schnelllebig geworden.
Du hast jetzt ein paar Mal die Opposition angesprochen und darüber wollte ich eh auch mit dir reden, weil ich denke mir, so wie ich es gelernt habe, und das ist schon lange her, dass ich es gelernt habe, aber so wie ich es in Erinnerung habe, die Opposition ist ja auch eine sehr wichtige Position, weil wenn wir keine Opposition hätten, dann würde ja gar keine
Kontrollrechte
stattfinden.
Ja.
Deswegen ist es ja, seid ihr ja eigentlich von dem her auch in einer sehr wichtigen Position. Sagen wir. Es ist frustrierend, kann es sein, nehme ich mal an, sonst würde mir jeder in der Opposition auch bleiben wollen, das wäre auch nicht Sinn der Sache. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Funktion, die ihr da habt. Und wenn du dir jetzt ein bisschen, möchte ich schon über unsere Zukunft hier in Österreich auch sprechen, was jetzt von dir, nur dein Blickwinkel natürlich, in der Politik als Opposition. Was braucht's denn jetzt? Was sind so die Themen? Wie können wir uns in eine positive Zukunft entwickeln, alle miteinander? Ich habe sehr breit die Frage gestellt. Wir werden schon noch mehr ins Detail gehen.
Na, ich glaube, was ganz wichtig ist und einmal so dieser Grundstein für das, dass es eine positive Zukunft geben kann, ist, dass man sicher leben kann in Österreich.
Mhm.
Dass man auch, wenn man sagt, man geht arbeiten, man kann sich was leisten, einen normalen Alltag, normales Leben, man kann auch eine Familie ernähren, man kann sich es wieder leisten, Kinder zu bekommen. Man weiß auch, dass man im Alter dann, wenn man vielleicht nicht mehr arbeiten kann, dass man da abgesichert ist, weil ich glaube, jeder, der ein Leben lang gearbeitet hat, hat sich eine gute Pension verdient.
Mhm.
Und dass einfach Gerechtigkeit herrscht in unserem Land. Also, dass man sich auf gewisse Prinzipien verlassen kann und dass man einfach in Österreich ein normales, gutes Leben führen kann.
Ja, aber das, was ich schwierig finde, ist, in den letzten Wochen, wo ich zum ersten Mal auch ein bisschen recherchiert habe und mich mit den Inhalten auseinandergesetzt habe, unsere Gesellschaft wird ja immer älter auch.
Mhm.
Ich glaube, die Zahlen waren nicht aus Österreich, aber irgendwo ist so, dass irgendwie letztes Jahr, ich glaube in Deutschland war es, doppelt so viele Menschen 60 wurden wie 6 Jahre alt. Was ja super schwierig ist, weil im Endeffekt das Pensionssystem erhält sich ja nur dadurch, wenn genug Leute auch da sind, die Steuern zahlen, die arbeiten,
genau,
und das finanzieren. Das heißt, wir brauchen auch genug Menschen in dem Alter. Und ich kriege aber immer mehr mit, wenn ich auch drüber nachdenke, übers Kinderkriegen von Freunden und Freundinnen. Ne? Ich werde jetzt nicht so sehr ins Private von uns zwei gehen, aber von Freunden und Freundinnen, wenn sie einen Kindergartenplatz suchen, kriegen's keine Stelle. Also muss man sich überlegen, ab einem gewissen Zeitraum wollen wir uns jetzt eine Kinderbetreuung zu Hause finanzieren, damit beide wieder arbeiten gehen können. Du hast schon gesagt, beide arbeiten muss man eigentlich, um sich ein Leben leisten zu können. Das ist jetzt nicht mehr wie vor zig Jahren, wo das halt nicht mehr der Fall, wo das nicht der Fall war. Da braucht es doch eigentlich, und das weiß ich gar nicht, ob das gemacht wird, aber braucht es doch eigentlich mehr Geld und mehr Maßnahmen, um diese Jobs von Kindergärtnern und Kindergärtnerinnen attraktiver zu machen, von Lehrer und Lehrerinnen attraktiver zu machen. Die Plätze müsste man schaffen, oder? Wird in dem Bereich was getan? Oder?
Na, ich glaube, wir müssen da ganz an der Wurzel schon mal ansetzen, dass wir es wirklich wieder auch für Familien attraktiver machen, überhaupt Kinder zu bekommen.
Mhm.
Weil du hast das ja gerade angesprochen vom Bekannten- und Freundeskreis. Ich habe das auch bei einigen, dass die teilweise ein Kind haben, gerne ein zweites hätten, aber sagen, das ist einfach finanziell nicht drinnen.
Mhm.
Weil du kannst in der heutigen Zeit, selbst wenn beide arbeiten gehen, 2 Kinder schon schwierig leisten.
Mhm.
Vor allem, wenn du dann eben beispielsweise das Kind in eine Privatschule geben musst,
mhm,
was ja in Wien nicht mehr so einfach ist in einer öffentlichen Schule. Das heißt, jetzt musst du schon mal die Privatschule bezahlen, das heißt, du musst für die ganzen anderen Kosten aufkommen etc. Jetzt wissen wir, die Kreditraten sind bei vielen gestiegen aufgrund der variablen Zinsen. Also das Leben wird allgemein immer teurer.
Ja.
Und am Ende des Tages geht sich das dann für viele nicht aus. Und viele sagen halt, wenn ich ein Kind bekomme, will ich für das Kind auch da sein. Vielleicht nicht nur ein paar Monate zu Hause sein als Mutter, sondern vielleicht wirklich 1, 2, 3 Jahre, was ja nichts Schlechtes ist.
Mhm.
Also ich finde das ja immer so furchtbar, wenn man dann Frauen, die sagen, ich würde gerne ein bisschen länger bei meinem Kind zu Hause bleiben, dass man die dann irgendwie so verteufelt und sagt, ja, du bist so ein Hausmütterchen und dein Mann lässt dich nicht arbeiten gehen. Sondern ich finde, da braucht es ja wieder wirklich diese Entscheidungsfreiheit für die Frau, und die muss das als Gesellschaft wertschätzen, wenn das jemand machen möchte. Weil damit entlasse ich auch wieder die Kindergärten.
Vielleicht bin ich in einer anderen Bubble, weil was ich mitkriege ist, aber ja, ich bin natürlich in meiner Bubble. Ja, aber da ist prinzipiell, dass die Eltern, wo beide zu Hause bleiben wollen, das sehr gern gesehen, prinzipiell. Also ich und meine Frau würden wahrscheinlich diskutieren darüber, wer zu Hause bleiben darf und wie lang, und wir machen das gerne. Und so
ich das
da Gefühl,
gibt es ja kein richtig oder falsch. Aber
das muss
ja
jeder für sich entscheiden.
Das muss jede Familie
auch,
individuell für sich entscheiden. Aber es muss halt einfach diese
der
Möglichkeit
Mensch
geben. Genau.
Aber dafür die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich zu Hause bleiben möchte oder nicht. Die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich wieder ins Berufsleben zurück möchte oder nicht. Sowohl für die Frau als auch für den Mann. muss ja gegeben sein. Das heißt, aber wenn die Kindergartenplätze fehlen und gleichzeitig aber die Karenz eine Begrenzung hat und das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, wie soll denn das dann funktionieren?
Ja, und gerade da müsste der Staat ja ansetzen, finde ich.
Aber also, wieso haben wir da die letzten Jahrzehnte, wieso ist es in den letzten Jahrzehnten nicht besser geworden?
Naja, das ist gerade eben dieses Modell, dass wir für unglaublich viele Sachen Geld ausgeben, die aber nicht der eigenen Bevölkerung zugutekommen.
Mhm.
Und gerade bei sowas dann, wo man sagt, man unterstützt Familien, man unterstützt Kinder, man unterstützt Mütter, Väter, da setzt man dann im Endeffekt den Sparstift an. Und da hat man dann auch in
oder
Vergangenheit so wenig.
Gibt es da politische Initiativen, die dann gesagt werden, na, die finanzieren wir nicht?
Ja, wir haben schon grundsätzlich, also wir haben schon einige Initiativen in die Richtung gestartet, dass eben Familien wirklich wieder die Wahlfreiheit haben. Mhm. Und dann kommen andere Parteien gleich her und sagen, ja, ihr wollt die Herdprämie und ihr wollt die Frauen zu Hause einsperren.
Mhm.
Das ist dann die Antwort drauf. Und aber da können wir noch 100-mal erklären, nein, uns geht es quasi um diese Wahlfreiheit und wir wollen keinen zu dem einen oder zu dem anderen Modell zwingen, aber es muss einfach wirklich jeder für sich entscheiden können.
Ja.
Und die Möglichkeit auch finanziell dann haben, das umzusetzen.
Ja.
Aber man wird dann gleich irgendwie so verteufelt.
Ich bleibe auch, was die Parteien betrifft, versuche ich großteils neutral zu bleiben, aber das musst du nicht, du bist in deiner Funktion auch da, das ist klar. Aber du sagst, es gibt Initiativen, es gibt, ich weiß nicht, gibt es Gesetzesentwürfe oder Pakete oder Vorschläge, wo man regeln würde, dass sowohl für Paare, die halt junge Kinder bekommen, es Möglichkeiten gäbe, selber zu entscheiden, wie lange man zu Hause bleiben möchte, wie man sich's aufteilen möchte, dass finanziell auch in einem tragbaren Rahmen ist.
Dass es Unterstützung auch gibt, wenn jemand sagt, er möchte gerne die Kinderbetreuung zu Hause übernehmen.
Und aber auch, dass man gleichzeitig sagt, dass kompatibel mit, wie man macht was mit Kindergartenplätzen.
Genau, wer einen Kindergartenplatz braucht, der soll auch einen bekommen natürlich.
Da gibt es Initiativen und Pakete und die wurden halt bis jetzt noch nicht umgesetzt, sind vielleicht offen
aber
oder
abgelehnt. Aber es gibt dann teilweise, also wir haben im letzten Bildungsausschuss auch darüber gesprochen und die Antwort kommt dann immer, gerade so von linken Parteien, eher wieder SPÖ, die forcieren halt so diese Ganztagsschule. Also denen wäre es, glaube ich, am liebsten, man bekommt das Kind, gibt es so schnell wie möglich in staatliche Betreuung, in einem Kindergarten, in der Krabbelstube, wie auch immer, von in der Früh bis am Abend. Dann geht's weiter in die Ganztagsschule. Und das wollen halt viele Eltern nicht.
Mhm.
Die wollen halt den Nachmittag mit ihren Kindern verbringen oder die wollen halt das Kind nicht gleich mit einem Jahr in den Kindergarten geben. Vielleicht erst später, aber das ist eine individuelle Entscheidung von der Familie.
Mhm.
Aber ich halte nichts davon, dass man da so ein Konzept hat, dass man über alle drüber stülpt und sagt, du musst jetzt dein Kind so schnell wie möglich abgeben. Und so schnell wie möglich in den Arbeitsprozess wieder. Weil wenn man das selber nicht möchte, dann muss man die Entscheidung haben, zu sagen, nein, erst in 2 Jahren oder erst in 3 Jahren.
Ich sehe das Problem. Aber ich muss sagen, bei meiner Recherche habe ich diese Lösungen nirgends gesehen. Also ich rede auch mit meinen Freunden und Freundinnen, die von der Arbeit sind, das aus einer anderen, aus einem anderen Umfeld als die nicht von der Arbeit sind und so. Und irgendwie.
Es beginnt ja schon mal zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau zu Hause bleibt länger, wäre es ja schon mal eine Unterstützung, wenn man sagt, okay, man kann sich das auch für die Pension anrechnen lassen, diese Jahre, weil die fehlen ja dann hinten raus.
Mhm.
Das heißt, wenn man da sagt, okay, das ist quasi anrechenbar für die Pensionsjahre, wäre das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Mhm.
Oder eben, wenn jetzt eine junge Familie ein Kind bekommt, dass man sagt, man unterstützt die. Beispielsweise mit irgendwelchen Starterwohnungen oder da mit irgendeinem finanziellen Bonus oder Unterstützung. Wäre das wahrscheinlich auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also man kann wahrscheinlich nicht von heute auf morgen das Ganze wieder gut machen, was da die letzten Jahre quasi schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, man muss da Schritt für Schritt ansetzen und das immer weiter vorantreiben, damit da wirklich auch wieder diese Wahlfreiheit da ist.
Mhm. Also bin ich komplett dabei. Wie gesagt, bei meiner Recherche, vielleicht, weiß ich, wenn ihr könnt, könnt ihr mir das ja vielleicht auch schicken, wo es dann Initiativen gab oder Gesetzesentwürfe und Programme, die tue ich dann gerne in die Bio, dass ihr nachschauen könnt, wo es das gegeben hat. Weil das kann man ja dann immer noch unterstützen. Als Wähler und als Wählerin kann man ja immer noch versuchen, das zu unterstützen und zu schauen. Wie gesagt, gefunden habe ich da nicht in die Richtung. Was man selber als normaler Bürger mitbekommt, ist eher, dass ich sehe das schon als einen sozialen Bereich. Das ist ein sozialer Bereich, macht man das lebenswert, wie schafft man, dass ein Sozialleben möglich ist und wie unterstützt man auch auf sozialer Hinsicht. Auch mit der Wahlfreiheit, auch mit dem Kindergartenplatz oder der Möglichkeit zu Hause zu bleiben für die Eltern. Und ich kriege da eigentlich über die letzten Jahrzehnte Kürzungen mit. Kürzungen mit, was Kindergartenplätze betrifft, Kürzungen mit, was Lehrkräfte betrifft, wie viele Schüler und Schülerinnen die betreuen müssen, obwohl wir wissen, dass sie mehr brauchen. Darüber, dass wir mehr brauchen, redet jeder. Aber wie man das irgendwie anstellen soll, darüber redet irgendwie niemand, gefühlt. Also alle wollen immer nur die Probleme erwähnen, aber ich hätte gern, dass man sagt, hey, reden wir mal über die Lösungen und dann entscheiden wir, welche Lösungen wir umsetzen.
Na, ich glaube, wir müssen die Probleme in den Schulen lösen, damit die Lehrer auch wieder gerne Lehrer sind. Gerade in Wien spitzt sich die Situation ja immer weiter zu. Also ich kriege unheimlich viele Zuschriften, auch in die privaten, persönlichen Gespräche von Schülern, von Eltern, von Lehrern, die sagen, sie halten das einfach nicht mehr aus in den Schulen. Und viele Lehrer aus Wien flüchten ja dann auch in Richtung Niederösterreich oder vielleicht weiter in Richtung Burgenland, weil die sagen, sie können das in Wien einfach nicht mehr.
Das Problem kenne ich. Ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen. In unserem Alter gibt es ja auch schon welche. Ich kenne einige auch seit der Kindheit schon. Und Menschen, die schon sehr stark sind und sehr, 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 sicher sehr gut sind in dem, was sie tun, ist auch nicht jeder, muss man auch sagen. Aber die sagen, es gibt Probleme. Aber das Problem, das sie sehen, ist halt, dass sie weder genug Wertschätzung bekommen, auch von den Eltern nicht. Also muss man auch dazu sagen. Zweitens, auch jetzt in irgendeiner Form dass man das Gefühl hat, dass der Job irgendwie sehr attraktiv ist. Da wird in die Richtung auch nicht getan. Und drittens, ich weiß nicht, gibt's zu wenige oder will's keiner mehr oder ist es ein Teufelskreis? Weil man bräuchte eigentlich mehr Lehrer und mehr Lehrerinnen für die Anzahl an Schüler und Schülerinnen mit den Problemen, die wir halt haben in den Schulen, oder?
Ja, aber ich glaube, wenn man da tagtäglich davon hört und liest, welche Probleme es inzwischen in den Schulen gibt, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, 16, 17 Jahre ist, gerade die Schule am Fertigmachen ist und überlegt, welchen Job er dann ergreifen will und vielleicht gerne Lehrer werden würde, aber dann tagtäglich sieht, wie schlimm die Situation eigentlich schon ist, dann wird er sich vielleicht auch überlegen, ob er sich das antun möchte. Mhm. Das heißt, wir müssen wirklich diese Probleme in den Schulen lösen. Und was ja auch in letzter Zeit immer viel mehr passiert, ist, dass man quasi den Lehrern immer mehr umhängt. Also da merkt man, okay, da gibt es jetzt ein Problem, zum Beispiel mit Radikalislam, auch schon in den Schulen. Naja, die Lehrer sollen sich halt drum kümmern. Sollen die halt da mehr aufklären, sollen die halt da mehr Wertekurse oder was auch immer machen. Die Lehrer werden es schon regeln. Das heißt, anstatt dass man schaut, dass man die Lehrer entlastet, zum Beispiel durch zusätzliche administrative Kräfte, damit sie sich zumindest um diesen vielen Papierkram nicht mehr kümmern müssen, hängt man ihnen noch mehr um. Und die Probleme, die eigentlich wo ganz woanders entstanden sind, hängt man jetzt den Lehrern um, obwohl die daran nicht schuld sind.
Aber die Lösung, die du ja auch gerade nennst, die geht in die Richtung, in dem, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, dass man sagt, man bräuchte mehr Personal, man bräuchte mehr Leute, die das machen. Von mir sind es dann nicht mehr Lehrer pro Schüler, aber wenn du sagst, ein Teil der Aufgaben geht weg, kommt es auch selber.
Die Lehrer wieder mehr Zeit für die Schüler haben.
Wo sind da die Gesetzesentwürfe? Gibt es die auch? Und wird auch dagegen gestimmt, dass man sagt, man möchte das machen, aber...
Naja, wenn du dir zum Beispiel das Regierungsprogramm anschaust, von unserer aktuellen Regierung, dann findest du da ganz oft Begriffe wie prüfen und evaluieren. Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, fix ist nichts. Das heißt, die haben sich auf nicht wirklich was geeinigt und man weiß da auch nicht wirklich, was da rauskommt, weil sie wollen halt sämtliches nur prüfen und evaluieren.
Aber könnt ihr als Oppositionelle, daher sind wir auch in das Gespräch gekommen, nicht sagen, okay, hey, wir würden jetzt schaffen, dass wir mehr Personal in den Schulen haben. Von mir aus müssen die nicht alle genauso dieselbe Qualifikation haben wie jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin, aber die Verwaltungsaufgaben können wir ja dann aufteilen und schauen, dass der Job wieder attraktiver wird und vielleicht irgendwelche Benefits, die halt Sinn ergeben.
Ja, wir können Anträge stellen. Wir haben jetzt zum Beispiel Anträge gestellt, Deutsch vor Schuleintritt, was ja auch wieder die Lehrer entlasten würde, weil wenn sich die jetzt nur darum kümmern müssen, gerade in Wien, dass viele Kinder gar nicht Deutsch können, da tust du ja den Kindern nichts Gutes und den Lehrern, aber auch den Mitschülern. Das heißt, da würden ja eigentlich alle davon profitieren, dass man sagt, okay, man lernt, bevor man in die Schule kommt, Deutsch, damit man dann dem Unterricht gleich folgen kann.
Ja. Und das wird abgelehnt, oder wie?
Sowas wird dann abgelehnt oder vertagt.
Okay. Diesen Antrag würde ich dann auch in die Bio haben, weil ich möchte das auch gerne sehen. Ich denke,
weil da könnte man schon viel entlasten, auch den Lehrer. Weil ein Lehrer, der hat dann vielleicht, weiß ich nicht, 20 Kinder in der Klasse, die unterschiedlichste Sprachen sprechen. Er selber spricht die Sprachen natürlich nicht. Das heißt, er muss irgendwie versuchen, mit denen zu kommunizieren. Das geht dann natürlich wieder von der Unterrichtszeit weg. Das geht dann auch wieder von der Zeit weg, wo er sich vielleicht persönlich um die Kinder kümmern könnte.
Als ich klein war, war ich ja, also ich bin halt gleich mit Deutsch aufgewachsen, weil meine Eltern war halt in erster Linie mal wichtig, dass ich Deutsch lerne. Dann Hindi, ich spreche aber auch fließend und bin auch sehr stolz drauf, aber nicht so gut wie Deutsch. In der ersten Klasse bei mir in der Volksschule war es so, dass es schon auch ein paar gab. Ich meine, immerhin ist es jetzt schon über 20, 25 Jahre her, aber die jetzt nicht so gut Deutsch konnten, die sind dann in die, es gab ja so eine Vorschule, glaube ich, gibt es immer noch, diese Vorschule sind sie gekommen, um halt ihre Deutsch-Skills nachzuholen. Für mich, ich kann mich erinnern, ich war ziemlich enttäuscht, dass ich im Halbjahreszeugnis keine Note bekommen habe, weil da stand noch, weil meine Muttersprache nicht Deutsch ist, kriege ich keine Note. Ich glaube, das würde jetzt heute wahrscheinlich anders sein, weil ich habe damals schon genauso gut wie alle anderen Deutsch geredet. Was hat sich geändert, dass das jetzt nicht mehr geht?
Na, ich glaube, es ist teilweise schon zu viel. Wie ich in die Schule gegangen bin, ich bin jetzt 31 Jahre, wir hatten auch Kinder in der Klasse, die noch nicht so gut Deutsch gesprochen haben, aber das waren drei. Und die drei konnte man problemlos quasi integrieren in die Klasse. Die haben da Deutsch einfach spielerisch mitgelernt. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt Klassen habe, wo von 25 Schülern 23, 24 vielleicht sogar kein Deutsch sprechen, woher sollen sie das lernen im Klassenverband? Das heißt, das ist, glaube ich, einfach zu viel.
Ja.
Und du tust ja auch den Kindern nichts Gutes, wenn du die jetzt in eine Klasse reinsetzt, wo sie kein Wort de facto verstehen. Wie sollen die mitkommen?
Bin ich, also wenn du sagst, es sind 23 Schüler, die kein Deutsch können, dann wird es sicher ein Problem geben, weil wie soll man miteinander reden? Bei mir, ich bin ja im 11. aufgewachsen, das heißt, ich habe schon mehr auch gehabt vor 25 Jahren als drei. Und trotzdem haben wir es hinbekommen. Eben, man musste dann teilweise in die Vorschule zurückstufen. Man ist anders damit umgegangen, aber ich hatte das Gefühl, man hat Lösungen gesucht und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass man eigentlich, dass das backbar wäre, dass wir gemeinsam eigentlich Initiativen schaffen könnten, indem wir sagen, hey, ja, wir schaffen Deutschkurse dort, wo es gehört, wir fördern es dort, wo es gefördert werden kann, oder wir sagen wirklich, okay, so wie damals in der Vorschule, man setzt ein Jahr zurück. Ich habe aber das Gefühl, dass eigentlich bis auf Diskutieren drüber nichts passiert.
Ja.
Bis auf Diskutieren.
Also das haben wir jetzt wieder mit unserem Antrag gesehen, Deutsch vor Schuleintritt. Es wird dann entweder niedergestimmt oder vertagt. Das heißt, es ist gar nicht so das Interesse da, das auch wirklich umzusetzen. Wobei dann aber alle immer sagen, ja, Sprache ist der Schlüssel zur Integration, was ich auch vollkommen vertrete. Aber dann auf der anderen Seite ist man nicht bereit, da wirklich diese deutsche Sprache vor dem Schuleintritt auch wirklich umzusetzen und auch einzufordern.
Also,
weil ich glaube, es gehören immer zwei dazu. Zum einen muss es das Angebot geben, Deutsch zu lernen, und zum anderen muss aber auch die Bereitschaft oder der Wille da sein, auch wirklich Deutsch lernen zu wollen.
Ja, das schickst du mir, wenn es geht, auch. Ich frage dann immer danach, weil ich habe ja auch Leute von anderen Parteien da gehabt, die mir schon auch ähnliche Sachen sagen, auch ähnliche Lösungen, die auch sagen, dass man unterstützen müsste, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch in den Werten, die wir haben, und in der Integration, die wir uns wünschen, und dass diese Sachen eigentlich gegeben sind. Da möchte ich aber gerne sehen auch, ne? Ich kann es natürlich jetzt nicht legitimieren, weil ich werde jetzt nicht das googeln, aber nachher kann ich das natürlich machen und herausfinden. Ich habe das Gefühl, auch wenn dann solche Sachen kommen, wie was du auch gerade gesagt hast, mit Leuten, die sich auch integrieren wollen, wird auch so ein Bild geschaffen. Ich habe den Gedanken, ich hoffe, ich spinne nicht zu weit, aber mein Gedanke ist, wenn ich mir Kriminalitätsstatistiken anschaue, wenn ich mir anschaue Sachen, die problematisch sind in unserer Gesellschaft, dann sind sie relativ ähnlich den Zahlen, die es auch 2014 war. Und relativ ähnlich oder wenn nicht sogar besser als Zahlen, die wir in den 80ern und 90ern hatten. Der Unterschied, den ich aber sehe, ist, dass wir früher vielleicht, also ganz früh, als ich klein war, einmal im Monat Akte XY geschaut oder wie auch immer, oder auch am Report und solche Sachen wöchentlich und hat ein paar Fälle mitbekommen, und die gleiche Anzahl an Fällen würdest du jetzt fast einzeln mitbekommen, weil du das Handy aufmachst, wir haben alle das Handy in der Hosentasche, und das schafft ein Bild, eine Wahrnehmung, wo ich mir denke, die Wahrnehmung ist, es wäre alles viel schlimmer, als es eigentlich war vor 10 Jahren, aber sie führt auch dazu, dieser self-fulfilling prophecy, dass wir uns in die Richtung entwickeln, dass es wirklich so wird, während wir eigentlich Initiativen schaffen müssten und sagen müssten, hey, stopp, einen Schritt zurück. Erstens, wir entwickeln uns erstens in eine bessere Richtung und nicht in eine schlechtere, und zweitens, die Wahrnehmung, die stimmt gar nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir mehr Kriminalität haben als 2014. Gestiegen ist über seit Corona halt, aber nicht seitdem. Auch, dass man in den Statistiken sieht, dass diejenigen, ich meine, klar, dass jetzt ein bisschen über 50% oder über 50% Österreicher sind, wir sind in Österreich, aber diejenigen, die nicht aus Österreich sind, dass die Mitteleuropäer oder Europäer sind, aus europäischen Ländern kommen und gar nicht aus den Ländern, wie ich selber die Wahrnehmung hatte, weil ich auf Social Media geschaut habe, bevor ich jetzt überhaupt recherchiert habe, denke ich mir, das ist doch schlimm, oder? Weil wir nehmen die Welt eigentlich viel schlimmer wahr, als sie ist, und schaffen sie uns dann und machen sie uns auch noch schlimmer, habe ich manchmal das Gefühl. Und da sollten wir eigentlich Schritte dagegen setzen und sagen, Leute,
Naja, wenn man sich die Zahlen anschaut, also zum Beispiel von den straffälligen Minderjährigen, da sind auch, also knapp die Hälfte haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Und gerade was Syrer betrifft, sind die Zahlen massiv gestiegen. Also wir hatten 2020 waren es 150, glaube ich, und 2024 waren wir schon auf 1000.
Aber
Das heißt, wir haben da schon an.
verglichen mit 2014 sind es auch gestiegen.
Und das war es jetzt nicht. Ich habe es jetzt nur 2020 mit 2025
Die Zahlen, die
verglichen.
ich gesehen habe, war es eben nicht so. Es war ab 2019 hat man angefangen, anders zu zählen. Da hat man nicht mehr die einzelnen Täter gezählt, sondern eher die Taten. Das heißt, jeder, der halt zweimal macht, ist früher einmal gezählt worden und jetzt zweimal, wenn er irgendwas macht. Aber ansonsten, wenn man das wegrechnen würde, ist eigentlich weniger.
Ja, was wir aber jetzt haben, sind diese neuen Phänomene. Wie zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, dass wie ich klein war, dass es Gruppenvergewaltigungen gegeben hat. Oder dass es eben diese Bandenkriege gegeben hat. Dass es diese Ausschreitungen auf den Straßen gegeben hat. Also mein Mann ist ja aus Favoriten.
Ah,
Und
in der Nähe von mir dann, ne?
genau.
Vom Simmering.
Und da muss ich sagen, also wenn man da durch die Favoritenstraße geht, da zeichnet sich dann schon ein Bild, was sich sehr stark verändert hat. Mein Papa ist damals in Favoriten in die Schule gegangen und der sagt teilweise, er kennt diesen Bezirk nicht wieder. Also es hat sich schon sehr viel getan in den letzten Jahren und ich finde, es ist auch sehr, sehr schnell gegangen.
Dass
Und
sich die
dass
Dinge
sich
ändern, ist ja
Frauen zum
auch.
Beispiel, ich meine, ich bin jetzt wirklich keine ängstliche Frau, ich reise viel, ich bin jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert oder so. Und ich war aber vor kurzem, war ich am Räumerplatz, bin bei der U-Bahn ausgestiegen und war nur ganz kurz bei McDonald's. Und es war dunkel, also es war schon jetzt im Winter halt dämmerig dunkel und ich war alleine unterwegs. Und ich bin über diesen Räumerplatz gegangen und ich war dort die einzige Frau, muss ich sagen. Und ich bin dort mehrmals, ich habe die Sprache nicht verstanden, aber so angesprochen wurden. Und das war einfach ein ungutes Gefühl. Also ich war dann wirklich wieder froh, wie ich dann wieder weg war. Und das, glaube ich, trügt schon nicht dieses Gefühl, was viele in der Bevölkerung haben, dass es einfach, dass sie sich nicht mehr so wohlfühlen auf der Straße. Oder ich höre das auch oft von jungen Frauen oder Mädels, die am Abend irgendeinen Termin hätten oder halt irgendwas mit Freundinnen ausgemacht haben, die dann sagen, na, ich traue mich nicht mehr raus.
Also
Oder eher zu Hause bleiben.
ich habe paar Jahre älter als du jetzt, aber nicht so viele. Ich bin 34. Irgendwann zählt man nicht mehr mit.
Nach 18 wird es uninteressant.
passiert nicht mehr viel. Nein, passiert schon viel. Aber ich habe die Erfahrung, dass sich Frauen schwer tun, am Abend rauszugehen, die habe ich vor 20 Jahren schon gemacht. Ich habe vor 20 Jahren schon gute Freundinnen von mir von der U-Bahn abgeholt. Ich kenne einige, ich habe halt viele Freundinnen und ich kenne einige, die in ihrer Jugend auch nicht von Ausländern, aber vergewaltigt wurden, die eingesperrt wurden über ein Wochenende, nie zur Polizei gegangen sind. Und das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt geht mal zur Polizei. Ich glaube, wir sind auch stärker darin, solche Fälle aufzuklären. Wir klären Dinge auf aus den 80ern teilweise und früher.
Wir haben ja ganz andere technische Mittel, Gott
Gott
sei
sei
Dank.
Dank. Und die Leute haben auch Gott sei Dank den Mut, darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir sind generell, was ich finde, was zu unseren Werten gehört auch, wir verurteilen niemanden, dem irgendwas angetan wurde, sondern wir stärken eher den Menschen und sagen, hey, wir reden drüber und wir klären das auf und wir schauen, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen ist eben mein Glaube eigentlich, dass bis jetzt die Lage nicht schlechter ist, sondern wir genauer darauf hinschauen, wir besser draufkommen, wir bessere Polizei haben und sie, glaube ich, noch mehr unterstützen könnten, noch mehr fördern könnten. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu tun,
Vor allem noch mehr Polizei, glaube ich, wäre auch nicht
aber
schlecht.
dass der Weg schon, dass wir mehr Polizei haben, dass die Polizei auch besser hinschaut oder hinschauen kann mit den Mitteln, die wir haben, dass wir über Social Media aufdecken können, aber dass wir die Leute auch animieren, aufzudecken, dass wir eine Kultur haben, wo wir sagen, hey, es ist auch okay, du wirst nicht abgestempelt und alle in deiner Nachbarschaft werden darüber reden, sondern im Optimalfall wirst du auch noch gefeiert und die Hasskommentare musst halt ja wegdenken, Social Media. Führt eher dazu, dass wir nur mehr aufdecken, während die Kriminalität, glaube ich, nicht gestiegen ist. Und ich habe die Sorge, dass wir es so oft sagen und so tun, bis es wirklich passiert. Nur damit es irgendwie, weiß nicht, damit irgendwer recht hat.
Ja, ich glaube schon, dass sich viele Menschen unsicherer
Das
fühlen.
glaube ich, aber
Das
ich
glaube ich
glaube
auf
eben,
jeden
wir
Fall.
müssen wieder
Und ich glaube,
miteinander.
dass halt dann auch so Fälle wie zum Beispiel von diesem jungen Mädchen da, was da wirklich über Wochen, Monate hinweg immer wieder vergewaltigt, missbraucht wurde, wo dann viele Täter einfach wieder rausgehen, ohne dass denen wirklich was passiert. Und dass die Täter teilweise immer jünger werden. Das, glaube ich, muss uns schon zu denken geben. Und ich glaube, wir dürfen nicht zuschauen und warten, bis es noch schlimmer wird, sondern wirklich schauen, dass wir das Problem, bevor es überhaupt so riesig wird, schon in den Griff bekommen. Weil oft steht man dann da und sagt, na ja, jetzt ist zu spät oder jetzt ist schon passiert.
Na, ich denke, das gilt für die 90er und das gilt für die 2000er, wobei ich jetzt nicht die 90er schlecht reden will. Ich bin ein Kind der 90er und die 90er gab es viele super Sachen. Aber ich glaube eben, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, nicht einfach nur darauf zu bashen, schau, alles wird schlimmer, sondern darauf konzentrieren sollten zu sagen, hey, wir können besser aufdecken und so passiert das jetzt nimmer. Bei uns nicht.
Also die Polizei leistet eine unglaublich wichtige und wertvolle Arbeit. Also ich glaube, man kann Polizisten gar nicht oft genug dafür danken, was die tagtäglich leisten. Teilweise das eigene Leben riskieren, um andere zu schützen. Mhm. Und die haben es ja auch teilweise immer schwerer im Umgang. Und auch was die Bezahlung betrifft, was Überstunden ausbezahlen betrifft. Also denen wird es ja auch eher schwerer gemacht, als dass man es ihnen leichter macht. Ja. Ich glaube, da müsste man auch ansetzen, dass man den Polizisten als Beruf wieder mehr wertschätzt, dass uns das auch finanziell etwas wert ist.
Ja.
Und dass man den aber auch wieder attraktiver macht, damit sich mehr junge Männer, junge Frauen für den Beruf interessieren. Weil es ist ja was Wunderschönes, wenn es wirklich liegt und wenn man da wirklich auch helfen kann.
Ich habe auch zwei Polizistinnen schon da gehabt. Einmal die Steffi in einer der ersten paar Folgen, ich weiß die Zahl nicht. Und in den letzten war die Nages und beides Polizistinnen. Bei der Nages war es Zufall, ich habe eigentlich, weil sie MMA-Fighterin ist, eingeladen und damit draufgekommen, dass sie Polizistin ist. Da haben wir auch drüber gesprochen. Also die Steffi war da auch relativ, hat mir das auch gut erklärt. Und das hat mein Bild, dass es eigentlich nicht so ist, dass alles viel schlimmer wird, sondern dass aber die Leute eine schlimmere Wahrnehmung haben und es schwierig wird, all dem nachzukommen, der Arbeitslast, die Polizisten und Polizistinnen halt haben, dass das Problem ist, das wir lösen sollten. Und eben, da denke ich mir, dann lass doch darüber reden und nicht so ein schlimmes Bild zeichnen von einer Welt, die noch nicht existiert, nur dass wir irgendwie dahin kommen, dass irgendwann existiert, eben von dieser self-fulfilling prophecy. Da geht es mir auch um Social Media. Ich habe einen Jugendlichen, wenn ich mit ihm rede, mit meinem Stiefsohn und über TikTok und was da alles stattfindet, kann ich mit ihm sehr gut, weil er halt schon jugendlich ist, sagen so, aber schau mal, die Statistiken sind so, die Entwicklung ist so, das ist das, was passiert, das ist die Wahrheit. Schau weg von diesem Bildschirm und schau mal raus, schau in die Welt und das ist die Wahrheit, die passiert. Und da ist es jetzt so, dass wir gewisse Probleme haben, um die wir uns kümmern müssen. Ist auch okay. Wir müssen, was sollen wir jetzt machen? Wir können jetzt natürlich uns hinsetzen und traurig sein oder wir können sagen, wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen und schauen, dass wir vielleicht einen Beitrag leisten, da wo wir können. Ist ja egal.
Es muss um Lösungen gehen.
Genau.
Es muss zum einen einmal dieses Problem erkannt werden.
Ja.
Und da halt ja aber nichts davon, dass man ein Problem jetzt wegredet oder ein Problem ignoriert, weil das Problem ist da, das heißt, ich muss mal das Problem benennen und dann muss ich aber gleich hergehen und eine Lösung für das Problem suchen.
Ja, ich würde mich vor allem ich drücke da immer nur auf den Bildschirm, um zu schauen, ob die Mikros hier noch laufen, nicht, dass dich irritieren lässt. Ich gehe jetzt auf eine Petition an, die ich von euch gesehen habe. Das ist die einzige, die ich habe, da kann ich den Link selber reintun. Beim Kickl auf der Facebook-Seite habe ich die gesehen. Es stand einmal Entschließungsantrag und einmal stand Petition. Ich bin mir nicht sicher, weil ich mir nicht auskenne, ob das dasselbe ist oder.
Ja, Petition kann quasi unterstützt werden, da kann man quasi das unterschreiben und der Entschließungsantrag, den bringt man dann quasi im Parlament ein.
Okay.
Damit der dort bearbeitet wird.
Verstehe.
Genau. Also Petition ist quasi mit Bürgerbeteiligung.
Okay, cool. Also Leute, haben wir wieder was gelernt. Dafür hört sie am Montags. Warum ich mir da ein paar Notizen eben gemacht habe dazu, warum die bei mir drin geblieben ist, ich mache mir ja auch Sorgen. Also ich mache mir Sorgen um Rechtsextremismus, weil er mich betrifft, weil ich ausschaue, wie ich ausschaue. Aber ich mache mir auch Sorgen natürlich über den politischen Islam, weil er mich betrifft, weil wir alle in derselben Gesellschaft leben. Und denke, prinzipiell laufe ich rum und denke mir, ich bin Österreicher und wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen und überall unterwegs bin, ist alles cool und alles leibend. Aber dann muss ich mich mit diesen beiden Themen auseinandersetzen und da fühlst du dich auf einmal nicht mehr, weil mit beiden denke ich mir, das hat mit meinen Werten nichts zu tun. Passt nicht zu dem, wo ich lebe und das passt auch nicht zu meinem Umfeld. Und wenn ich mir diese Sorgen mache, dann gibt es natürlich, deswegen erwähne ich auch den politischen Islam. Ja, und wir können dann auch über den Rechtsextremismus reden. Ich muss immer schauen, dass ich so breit wie möglich über alles rede. Aber da ging es in dieser Petition und infolgedessen kann es ein Entschließungsantrag werden, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Oder vielleicht
genau, also man kann als politische Partei quasi einen Entschließungsantrag einbringen im Parlament, damit der dann quasi abgestimmt wird.
Da steht drinnen, ich muss jetzt nicht alles vorlesen, ich habe auch nur einen Teil rausgeschrieben, aber Verbot von Organisationen, die Terror verbreiten. Mhm. Keine Verbreitung von Propaganda, die sexistisch oder homophob ist. Also das generell keine Verbreitung von Propaganda, glaube ich, aber vor allem stand da wirklich drinnen sexistisch und homophob. Sensibilisierung der Polizei für effiziente Strafverfolgung. Ich nehme an, auch ein bisschen Unterstützung. Und Sensibilisierung kann Workshop sein, aber kann sich auch technische Mittel oder was auch immer sein. Verbot der Finanzierung verbotener Einrichtungen und jener, die im Verfahren stehen. Und ich habe mir die Sachen durchgelesen und habe mir gedacht, okay, super, das brauche ich. Das ist ja unbedingt, bitte lass uns Organisationen verbieten, die Terror verbreiten. Aber ich habe mir gedacht, die sind ja schon verboten.
Naja, es gibt, also was wir aktuell auch wieder merken, sind, dass Radikalisierungen passieren, wo man jetzt noch nicht hineinschauen kann.
Mhm.
Das heißt, wir wissen in diversen radikalen Moscheen nicht genau, was da gelehrt wird.
Mhm.
Das heißt, da braucht es einfach eine gesetzliche Handhabe, damit man da eben reinschauen kann.
Mhm.
Und wenn da dann eben radikale Inhalte gepredigt werden, gelehrt werden, dann braucht es dieses Werkzeug, dieses Gesetzliche, dass man sagt, okay, da schiebe ich jetzt einen Riegel vor.
So hätte
und da schütze ich aber auch die Jungen,
ja,
die dort dann vielleicht sind, die das dann vielleicht gelehrt bekommen.
Ja, um die
vor
geht's
genau,
ja.
Genau,
das ist ja
vor
das
genau
das
diese
ist ja die
Inhalte. Genau.
Ich will ja nicht nur die Leute bestrafen, die irgendwas Falsches verbreiten,
genau,
weil das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn ich an die Zukunft Österreichs denke und an meine Zukunft in einem Land, wo wir leben und wo wir uns wohlfühlen möchten, denke ich ja an vor allem an die jungen Menschen, die irgendwelche Werte verbreitet bekommen, die mit meinen Werten nichts zu tun haben oder mit dem, was wir wahrscheinlich beide gemeinsam auch als österreichisch betiteln würden.
Weißt du, was ich glaube, wenn jemand radikalisiert ist, ist es bis zu einem gewissen Grad schon zu spät.
Aber mit der Petition.
Heißt, man muss ansetzen, dass diese Radikalisierung gar nicht passieren kann. Eben in zum Beispiel Radikalmoschees oder in diversen Vereinen.
Mhm.
Und da muss man vorher schon auf die Stopptaste drücken können, damit eben die jungen Männer, die jungen Frauen, Mädels davor halt einfach geschützt werden.
Bin ich bei dir? Ich möchte auch gar nicht, ich habe in den letzten Folgen, wenn es um Politisches geht, ich setze mich viel mit Social Media auseinander und habe selber auch einen Medien-Background eigentlich. Das bin ich auch. Aus diesen Gründen bin ich auch für ein TikTok-Verbot. Ich weiß, das will niemand irgendwie, aber ich will das. Wenn ich könnte, würde ich sofort sagen, TikTok verbieten und generell nur noch Social Media erlauben, wenn wir wissen, dass da Sachen verbreitet werden, die auch zu uns passen und die Werte und Inhalte, die wir auch okay finden, die wir in unserer Gesellschaft haben möchten. Aber warum ich auf diese Petition eingegangen bin, ist, es geht schlussendlich, sagst du ja die Sensibilisierung der Polizei für effiziente Strafverfolgung. Und ihr habt es drinnen auch stehen, Unterstützung islamische Einrichtungen, die demokratie- und integrationsfördernd sind und auch Maßnahmen gegen äußere ausländische Beeinflussung, wo es eben nicht in die Richtung geht oder Online-Imame, die was verbreiten, das eben nicht passt, die Radikalisierung, Propaganda, sexistisch, homophob, in welche extreme Richtung auch immer verbreiten. Das heißt, das Ganze liest sich für mich weil man sagt, das lässt sich zusammenfassen mit, wir müssen besser in der Strafverfolgung werden, besser in der Aufklärung, besser in der Auflösung von Organisationen, die extreme Inhalte verbreiten, wie man nicht
wollen. Es geht nicht darum, dass jemand seine Religion nicht ausüben darf.
Mhm.
Das absolut nicht. Also jeder soll seine Religion ausüben können. Jeder soll an das glauben können, was er für richtig hält, was er vertreten hat oder was bei ihm halt quasi in der Familie ist. Also das soll jeder so machen können, wie er möchte. Wogegen wir uns aber verwehren, ist eben dieses Radikale.
Ja.
Und ich habe jetzt erst einen Stammtisch gehabt und da ist ein Moslem zu mir hergekommen und der hat selbst gesagt, bitte schaut da genauer hin.
Mhm.
Schaut einfach genauer hin, was in gewissen Moscheen gelehrt wird, was dort gepredigt wird. Das hat mit uns nichts zu tun und wir lehnen das selber vehement ab.
Mhm.
Und er will selber seine Kinder vor genau diesen Strömungen schützen. Also es ist ja auch quasi normalen Muslimen ist es zu viel und die lehnen das komplett ab.
Ja.
Das heißt, da reinzuschauen, ist auch im Interesse derer.
Das hast du in einem Interview nämlich gesagt, das mit den, die Geschichte eben erzählt und auch mit den normalen Muslimen. Deswegen habe ich es auch hier gleich markiert, weil man dachte, Gemeinsamkeiten sind immer wichtig, wenn man Gespräche so führt, wie ich es eben möchte. Und ich glaube auch, dass in der Regel ein Mensch, der welche Religion auch immer hat, nicht extrem ist und mit den extremen Inhalten auch nichts zu tun haben
will. Und es soll jeder glauben können, was er möchte.
Und der
das
Mensch sollte
jeden
nicht
frei
abgestempelt werden. Aber eben, was ich meine ist, genauso wie ich mit, also wie man, wenn man sagt, ich möchte Organisation, ich möchte die Polizei unterstützen oder wie auch immer, dass wir als Gesellschaft schaffen, besser Straf zu verfolgen, aber auch aufzulösen, jede mögliche Organisation, die extreme Inhalte verbreitet, gilt das ja genauso für muslimische Themen, also politischen Islam, sowie auch für rechtsextreme Themen, weil die sind ja beide irgendwelche extreme Tendenzen, die wir halt
ja,
sehen,
also das geht von
und die wir wegkriegen
Rechtsextremismus,
müssen.
Linksextremismus, Radikal-Islam, also alles, was mit unseren Werten nicht vertretbar ist. Alle, die beispielsweise den Rechtsstaat ablehnen, alle, die sagen, Frauen sind weniger wert wie Männer, alle, die unsere Gesetze ablehnen, unsere Werte. Genau da muss man ansetzen. Und da ist ganz egal, von wo.
Deswegen habe ich das herausgekriegt,
ja ist das einfach abzulehnen.
Ihr habt das ja selber auch drinnen stehen gehabt in den Antrag mit auch, dass man irgendwie, wenn jemand Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung soll auch nicht stattfinden oder Propaganda, die dagegen geht, Propaganda, die diese Diskriminierung fördert, ist auch drinnen gestanden.
Ja, soll jeder so leben können, wie er möchte.
So kenne ich es auch, so glaube ich, so sind wir und das ist, was wir leben, aber dieser Antrag, der diese Themen so herausstreicht, wie man sagt, Verbot der Finanzierung verbotener Einrichtungen. Mhm. Ich meine, es steht, ich selber habe beim zweiten Mal drüber gelesen, achso, da steht es ja eh drinnen, es ist schon verboten. Ja. Es ist, dadurch entsteht meines Erachtens eben ein Bild und ich habe das Gefühl, dass Politik mittlerweile daraus besteht, ja, so gut wie möglich Probleme darzustellen, weil die Leute darauf anspringen, weil die Leute eben, glaube ich, schon sich wirklich tendenziell unwohler fühlen als vor Jahren, das verschiedenste Gründe hat, dass man vergisst zu sagen, hey, wir müssen besser sensibilisiert, wir müssen unterstützen in der Auflösung von extremen Organisationen, damit wir wieder alle miteinander in unseren Werten, auf die wir uns mehr oder weniger einigen und in die wir uns entwickeln, zufrieden sind. Aber solche Petitionen, und wenn das so geschrieben wird, dann klingt das so, als ob Organisationen, die Terror verbieten, nicht verboten werden, also ob Finanzierung von verbotenen Einrichtungen nicht verboten werden, aber die sind ja schon verboten.
Naja, aber oft ist es so, dass schon was passieren muss, damit einmal was passiert.
Mhm.
Das heißt, das Ziel von dem Ganzen ist einfach schon, bevor was passiert, anzusetzen.
Mhm.
Und deswegen muss ich eben gewisse Finanzierungen stoppen, deswegen muss ich eben genauer hinschauen.
Ja.
Weil erst wenn was jetzt quasi dann irgendwie, wenn da irgendwas passiert ist, da dann anzusetzen, ist schon zu spät.
Ja,
und ich glaube, du musst auch einfach gerade in der Politik, es ist ja nicht immer so einfach, du kannst ja nicht immer alles lang und breit erklären.
Mhm.
Oft muss man es halt kurz zusammenfassen, was das Problem ist. Gerade in der politischen Kommunikation, gerade in Social Media ist es ja immer diese Herausforderung.
Mhm.
Das heißt, du musst Dinge einfach auf den Punkt bringen und klar ansprechen.
Aber wie es jetzt, so wie die Diskussion jetzt gerade stattfindet und ich glaube, das habe ich glaube ich eingangs versucht einmal zu sagen, dass ich irgendwie in einem Podcast oder irgendwo das auch gehört habe, dass unsere Zukunft wird sich dadurch entscheiden, wie unsere Diskussionskultur sich jetzt entwickelt. Also wir werden mit unserer Diskussionskultur entscheiden, wie unsere Zukunft sich entwickelt, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, weil wir sehr viele Themen haben, wo die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Und die Formulierung der Themen, wenn ich jetzt dahergehen würde und jetzt allen meinen Freunden, die die FPÖ wählen, sagen würde, ist jetzt rechts und die mir sagen würden, ja, aber schau dich an, mit deinem Bart und deiner Hautfarbe bist du ein Extremist, ein Terrorist oder was auch immer, dann würden wir nicht weiterkommen. Wenn wir aber schaffen zu sagen, hey, da gibt's Themen von dir, die ich irgendwie, wo ich mir Sorgen mache und die irgendwie für mich nicht passen, die mir Angst machen. Und die Person sagt dasselbe zurück, weil darum geht's schlussendlich. Meistens, wenn man mit irgendwelchen extremen Aussagen was anfangen kann, dann hat man meistens vor irgendwas Angst. Und das ist manchmal auch begründet, manchmal auch wichtig, darauf hinzuschauen.
Man muss sie auch ernst nehmen.
Man muss sie ernst nehmen, man muss sie sich anhören. Aber wir kommen nicht weiter, indem wir alle über einen Kamm scheren. Und nur weil es gewisse Personen gibt, die sehr extremistisch sind, egal in welche Richtung immer, dass ich jetzt auf einmal dahergehe und sage, alle, die das wählen, sind so. Und alle, die sich so anziehen und so ein Bart haben, sind so, weil das würde ja nicht passen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir sind jetzt hier nicht so extrem gegeneinander und würden aber vielleicht in diese Schubladen fallen. Und da mache ich mir Sorgen, weil ich habe das Gefühl manchmal, weißt, wenn ich mit meinen Eltern rede, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, dem noch bewusst ist, dass wir eigentlich einen anderen, so einen Migrationshintergrund haben. Weil dann fällt mir wieder ein, die leben länger hier als ich. Ich bin zwar hier geboren, aber die sind schon länger da und das ist halt ihr Lebensmittelpunkt. Und da haben sie sich was aufgebaut, da haben sie so einen Hackler, so wie es halt in der Generation viele Menschen waren und sind. Ich meine, wir hackeln auch viel, aber die haben, wie du schon gesagt hast, auch mehr daraus, sie hatten mehr Perspektive, haben sich mehr rausholen können und haben kackelt. Haben sich was aufgebaut und dann fällt mir das auf. Gleichzeitig finde ich das dann so schade, wie wenn ich etwas darüber auch in meinem Podcast poste, mir Leute dann drunter schreiben, naja, wahrscheinlich seid ihr alle Sozialschmarotzer und geh doch einfach zurück, wo du herkommst. Und ich mir denke, aber ich habe doch gerade was Schönes erzählt. Wo ist das Problem? Also ich sitze ja da, ich rede, ich erzähle irgendwas Schönes. Wie kannst du so aggressiv sein? Und das geht ja um den politischen Islam genauso, dass man darauf reinfällt oder auch Kommentare hat, die sehr super sexistisch sind, abwertend sind oder gar nichts mehr mit den Werten zu tun haben, die irgendwie zu uns gehören. Und ich denke mal, müssen wir nicht eigentlich schauen, dass wir wieder auf ein Niveau kommen, wo wir miteinander einen guten Ton reden und miteinander reden und nicht nur gegeneinander?
Ja, man muss auf der einen Seite Probleme ansprechen, aber auf der anderen Seite dann auch vernünftig und sachlich darüber sprechen können. Mhm. Aber weil du das gerade angesprochen hast, mit du hörst dann, ihr seid eh Sozialschmarotzer und eh nur quasi in der sozialen Hängematte oder so, das finde ich ja gerade auch in der aktuellen Entwicklung so schade.
Mhm.
Weil gerade die Gastarbeiter, die da vor 2 Generationen gekommen sind, die sind gekommen, um sich da was aufzubauen.
Mhm.
Die haben gearbeitet, die haben sich was verdient, die haben die Sprache gelernt, die haben sich super integriert. Die sind einfach ein unglaublich wichtiger Teil der Gesellschaft geworden. Und da haben wir auch schon immer mehr, die auch zu uns als FPÖ kommen.
Mhm.
Die sagen, wir verstehen das einfach nicht. Meine Eltern, meine Großeltern sind gekommen, haben sich da was aufgebaut und jetzt kommen aber so viele, die einfach nichts oder nur ganz wenig beitragen, aber trotzdem mehr Geld am Ende des Monats bekommen als wir.
Mhm.
Obwohl unsere Eltern fast Tag und Nacht gearbeitet haben. Und gerade das ist ja das System, wogegen wir sind, dass quasi jetzt Leute zu uns kommen, nichts leisten, teilweise vielleicht sogar noch kriminell werden, teilweise unsere Werte ablehnen, aber trotzdem quasi in dieser sozialen Hängematte sind.
Mhm.
Das ist ja denjenigen unfair, die gekommen sind, sie was aufgebaut haben, die sie aber jetzt anhören müssen, ihr seid Sozialschmarotzer.
Aber es geht ja dann genauso, also genau das, was du sagst, ist Menschen, die gekommen sind, sich was aufgebaut haben, und ich bin unendlich, ich habe so viel Respekt vor meinen Eltern, was die alles gemacht haben. Das ist ja generell die Generation, die, das ist ja oft ein, also bei vielen meiner Freunde und Freundinnen geht es so, was die Eltern alle aufgebaut haben. Jetzt nicht nur die, die herkommen sind, sondern auch die, die aufgewachsen sind und auch nichts hatten mal von den Großeltern und sich was aufgebaut haben. Aber genauso wie in meiner Tätigkeit, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit habe ich mit geflüchteten Menschen zu tun gehabt, Nachhilfe gegeben, geflüchteten Menschen bei Lobby 16, guter Verein hier, Props, gratis, aber die sind super, die helfen da einfach, Lernen zu finden und was zu lernen und sich sinnvoll zu beschäftigen. Und ich finde es auch denen gegenüber unfair, wenn man dann aber eher in solchen eben Aussendungen und in der Sprache das so dastehen lässt, wie genauso, wenn ich rumlaufen würde und sagen würde, jetzt irgendwie jeder, der Glatze und ein Tattoo hat oder jeder, der die FPÖ will, ist rechtsextrem. Das ist ja nicht fair. Vor allem, fange ich ja an, schon Gespräche nicht zu führen und so wie die Kommentarspalten voll sind. Wenn ich sowas Schönes sage und solche, ich habe es dann gelöscht, weil dann geht es um meine Eltern und dann kann ich das nicht online lassen, sonst kann ich mit Hasskommentaren auch umgehen, aber da ist es schwierig.
Ja,
da muss man immer ein bisschen, ist man, glaube ich, ein bisschen sensibler und das ist auch okay.
Ich glaube, dass dieses ganze System einfach in den letzten Jahren in eine ganz falsche Richtung sich entwickelt hat. Weil Österreich war immer ein Land, das geholfen hat, das auch immer Menschen aufgenommen hat, wo Krieg war.
Mhm.
Aber es war dann einfach, glaube ich, in den letzten Jahren, gerade seit 2015, einfach zu viel. Dass dann auch teilweise Menschen gekommen sind, jetzt nicht nur geflüchtet sind vor einem Krieg, vor einer Verfolgung oder so, sondern auch zu uns gekommen sind, um sich eben das Leben zu verbessern. Und da ist eben Asyl der völlig falsche Zugang. Weil wenn jetzt nämlich jemand nach Österreich kommen möchte, da arbeiten möchte, da sich was aufbauen möchte, dann muss er über ein anderes System zuwandern als über das Asylsystem, weil das Asyl bedeutet Schutz auf Zeit. Das heißt, wir gewähren den Personen dann so lange Schutz, wie sie eben im Heimatland verfolgt werden, solange der Krieg ist. Und dann wäre halt wirklich wieder dieses Ziel, dass die zurück in ihr Heimatland kommen, um das halt wieder aufzubauen, um da halt wieder quasi in ihre Heimat zurückzukehren. Ich denke mir, das wäre auch mein Ziel, wenn ich jetzt flüchten müsste. Ich hoffe, ich muss es nie. Aber dass ich dann so schnell wie möglich wieder nach Hause kann.
Mhm.
Und das ist eben jetzt schiefgelaufen die letzten Jahre. Und Asyl ist halt jetzt nicht das Ziel, dass man herkommt und sich das Leben verbessert, sondern dass man einfach nur Schutz hat und Schutz auf Zeit. Und gerade das ist in den letzten Jahren eben in eine ganz andere Richtung gelaufen.
Aber bei dem, also
und wir sind halt auch von sicheren Drittstaaten umgeben.
Mhm.
Oder von sicheren Ländern. Das heißt, bei uns, wenn jetzt nicht jemand mit dem Flieger kommen würde, wäre Österreich gar nicht das Asylzielland.
Mhm.
Und wir haben es halt auch so, dass wir halt quasi als Asylland sehr attraktiv sind. Das heißt, dadurch kommen halt auch viele Flüchtlinge zu uns. Und dann haben wir teilweise ewig lange Verfahren. Das heißt, wir müssten schon mal schauen, dass wir die Verfahren an den EU-Außengrenzen haben, dass dann wirklich nur die Menschen kommen, die wirklich auch dieses Recht auf Asyl haben.
Mhm.
Weil dann tue ich ja auch den Menschen was Besseres, weil jetzt sind die da jahrelang in einem Asylverfahren, man weiß nicht, wie das entschieden wird, nachher gibt es dann die nächste Runde in dem Verfahren, die nächste Runde und dieses System eskaliert einfach viel zu viel jetzt im letzten Jahr.
Dazu eben auch die Frage, weil es ist ja jetzt, eure Partei spricht schon lange drüber, aber die anderen Parteien reden mittlerweile auch alle darüber und da geht es auch wieder viel, das was ich eben bekrittel, sehr viel negativ, sehr viel Hass und wir müssen alles begrenzen, alles stoppen und Ding. Und was mir dann untergeht ist aber, wenn man sagt, okay, aber was tun wir denn jetzt mit den Leuten, die da sind? Also zu all den Themen, die du gerade gesagt hast, muss man sagen, ich kenne mich nicht aus, weiß ich nicht, aber bei dem Thema, was ich mir denke, ist so, ich habe, was ich gesehen habe, war, ich bin gegangen und habe gesagt, hey, wo kann ich helfen, wo kann ich in meiner Freizeit ein bisschen Zeit zurückstecken. Ich denke mir, das ist immer besser, halt nur jammern, tu doch was, wenn du kannst. Ne? Menschen haben Familie, Menschen haben Verpflichtungen, nicht jeder kann, aber ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich mehr Zeit und da konnte ich und da wollte ich unterstützt. Und da denke ich mir, wie soll man Perspektiven schaffen für Menschen? Ich habe diese eine Person helfen können, diese eine Person erklärt, was sie machen muss. Ich habe mich selber informieren müssen, aber ich kann die Sprache und ich bin halbwegs internetaffin und aus der IT, deswegen finde ich die Sachen halt heraus. Wie, es gibt Menschen, die sind schutzbedürftig, die gibt's ja. Und die kommen auch, sind auch gekommen und die kommen her. Und dann gibt es auch noch Menschen, die sind schutzbedürftig, die sind hergekommen, es ist okay, dass sie hier sind, da würden wir uns jetzt nicht streiten. Und die haben sich super integriert, die waren vielleicht jung, vielleicht waren es, keine Ahnung, 13, 14, das waren die, mit denen ich dann auch zu tun hatte, weil sie dann eine Lehre gemacht haben danach. Ne? Haben sich integriert und die Sprache gelernt und wollen sich was aufbauen. Wieso sprechen wir nicht darüber, wie wir hier eine sinnvolle Lösung finden, die einen Mehrwert für Österreich bietet, die uns allen freut und dann schlussendlich den Menschen eröffnet, wie unsere Kultur ist und egal, ob es jetzt Weinwandern ist oder ins Theater gehen, was auch immer jemand gern mag, aber gleichzeitig auch nicht einfach von Hass geprägt, von Negativität, von Unmut, den die Leute, glaube ich, teilweise ja gerechtfertigt haben, wenn es ihren Platz im Kindergarten nicht kriegen, wenn sie zu wenig verdienen, weil die Kreditzinsen zu hoch sind, die aber mit diesen Menschen nichts zu tun haben und die Menschen könnten eigentlich einen Mehrwert liefern, würde man sie doch nur lassen.
Ich glaube, dazu ist es aber teilweise zu viel. Ich glaube, du kannst einen gewissen Anteil an Menschen integrieren, aufnehmen, aber seit 2015 ist es einfach zu viel gewesen schon in Österreich und da macht es dann, glaube ich, auch unmöglich, das in so einem Rahmen eben zu integrieren oder das dann auch, dass dann die Leute wirklich, die Schutz brauchen, die wirklich verfolgt sind, wo man sagt, okay, da will man und muss man jetzt helfen, dass man die dann auch wirklich aufnehmen kann, weil es einfach zu viel schon ist. Das heißt, damit hat man einfach in den letzten Jahren eine vollkommen falsche Richtung eingeschlagen. Mhm. Und das macht halt dann eben gerade das, was du angesprochen hast, immer schwieriger. Weil wenn schon mal so viel ist, wenn eben zum Beispiel in Wien, wir sehen das mit den Schulen, dass wir jetzt schon Containerklassen brauchen aufgrund des Familiennachzugs etc., dann sagen halt viele, und ich finde zu Recht, dass es einfach zu viel war die letzten Jahre. Mhm. Und auch wenn man es mit den anderen europäischen Ländern vergleicht, also Österreich hat im Verhältnis wahnsinnig viele Flüchtlinge aufgenommen.
Das heißt aber, wenn wir jetzt bei dem bleiben, was ich, glaube ich, gespannt habe drum, dieser politische Diskurs und wie gehen wir miteinander um und wie suchen wir Lösungen. Wenn jetzt jemand in der Politik wäre, auch aus anderen Parteien oder aus der eigenen Partei, ist ja egal, der mit Lösungen kommt, der sagt, hey, so und so könnten wir es angehen und das würde auch helfen und das wäre auch, muss nicht unbedingt bedeuten, dass jetzt irgendwie unbedingt ein Zuzugstopp ist oder was auch immer, oder kann es zu einem Teil bedeuten, aber wir finden konstruktive Lösungen, dann würdest du schon sagen, weil das wäre mir wichtig, ich bin offen, lass mal drüber reden, lass uns eine Lösung anschauen und dann erkläre ich dir, warum es geht, nicht geht und wir kommen einander näher und suchen eine Lösung, die dann vielleicht funktioniert und wirklich umgesetzt wird.
Ja, ich glaube, man muss über alles reden können. Man muss ja jede Position anhören, auch wenn es vielleicht nicht die eigene ist. Politik ist sehr viel Kompromiss, weil im Endeffekt, wenn man Regierung bildet, bilden die zwei oder jetzt drei Parteien, die sich auf irgendwas einigen müssen. Es wird keine Partei, solange sie nicht die absolute Mehrheit hat, zu 100% ihr Programm umsetzen können. Das heißt, man muss sich immer irgendwo treffen. Das heißt, ich halte nichts davon, von vornherein zu sagen, na, mit der Partei rede ich nicht, über dieses Thema will ich überhaupt nicht reden. Ich glaube, man muss für alles kommunikativ offen sein und da halt versuchen, eine Lösung zu finden. Weil am Ende des Tages geht es darum, eine Lösung zu finden, die eben für die Österreicher gut ist, weil dafür sind wir gewählt, dafür sitzen wir da drinnen und genau das sollten wir auch machen.
Das ist mein Hauptanliegen, meine Hauptmessage, die mitkommen soll, weil ich kann dir wirklich nur sagen, ich selber habe manchmal die Angst, dass mir mein Österreichersein genommen wird, dass mittlerweile so viel Hass da ist und so viel Unmut und so viel destruktiver Unmut, der in die falsche Richtung gerichtet ist, dass es mir weggenommen wird, dass ich mir Sorgen mache. Ich bin dankbar dafür, dass ich einen guten Job habe, dass meine Eltern mir so viel ermöglicht haben und mir geht's familiär gut. Aber dass ich mir denke, möchte ich Nachwuchs hier haben, wenn ich nicht weiß, ob ich dann flüchten muss? Und eigentlich würde ich ja nie irgendwem was tun. Wenn du mit meinen Freunden redest, dann bin ich der anstrengende Gutmensch, aber sonst tue ich niemandem was. Und da ist es mir wichtig, dass man sagt, hey, wir alle, die von vielen Österreichern und Österreicherinnen gewählt werden, die halt da sind, haben Berechtigung, wird schon mal geben. Wir müssen reden miteinander, alle miteinander. So wie wir beide auch miteinander reden, trotz glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich versuche immer noch sehr vorsichtig zu formulieren, aber ich glaube, du kannst sehr gut damit umgehen und möchte ja öfter auch wen von der FPÖ da haben, habe ich auch schon angekündigt. Und dann werden wir sicher auch immer offener und härter diskutieren. Deswegen ist mir das eben besonders wichtig, dass ich das zumindest mitgeben kann.
Wir sind ja absolut nicht, weil uns das ja immer unterstellt wird, dass wir irgendwie ausländerfeindlich sind. Na, absolut nicht. Mhm. Also wir haben ja in der eigenen Partei auch Ausländer. Wir haben auch Leute, die Migrationshintergrund haben. Wir haben Leute, die eben Gastarbeiterkinder sind etc., die aber dann auch schon sagen teilweise, es ist zu viel oder gerade diese Ungerechtigkeit, die ich vorher angesprochen habe, mit denen sie haben sich was aufgebaut, sie haben da quasi was geleistet. Jetzt kommen Leute zu uns, die dann quasi, so wie man da gelesen hat, von dieser syrischen Familie mit über 4.000 Euro im Monat, welche Österreich Familie hat es, vor allem wenn sie nicht arbeiten geht.
Aber ich glaube,
da sind eben diese Probleme. Aber wir als FPÖ, wir sagen, wir haben nichts gegen Ausländer und wir schätzen auch die, die damals gekommen sind und sie da was aufgebaut haben. Also das ist dann teilweise auch ein Bild, was eben so in den Medien gezeichnet wird oder vom politischen Gegner, was aber absolut nicht der Realität entspricht. Ich habe das auch jetzt im Wahlkampf wieder gemerkt bei der Nationalratswahl, also wie viele zum Beispiel ehemalige oder quasi schon in der zweiten, dritten Generation Türken kommen.
Mhm.
Also da ist auch diese Berührungsangst absolut nicht da. Von denen kommen zu unseren Veranstaltungen, das ist absolut kein Problem.
Ja, es ist wirklich das, was ich mir denke, ist halt, ich habe ein paar Familien, geflüchtete Familien kennengelernt oder teilweise die Person, die ich am längsten begleitet habe, war ein junges Mädel und die hat nur noch ihre Mama und ihre Schwester gehabt, weil der Papa eben verstorben ist. Und immer, was ich gesehen habe, ist, okay, die kommen sehr schwer, aber sie bemüht sich so ein Fleiß, so ein Wahnsinn, wie gut du auf einmal Deutsch kannst. Und in den Sommerferien hat sie zu mir gesagt, sie will trotzdem Nachhilfe, weil sie will auch Englisch lernen, weil da kommen die Touristen in den Shop, wo sie halt die Lehre gemacht hat und so Sachen. Das ist halt die Realität, die ich halt gesehen habe. Ne? Und da mache ich mir dann Sorgen, wenn man sagt, dieser Einzelfall, so wie du sagst, der wird über Medien verbreitet, der wird ganz groß durchgeschleitet. Ich weiß nicht, ob er stimmt, von mir aus stimmt er. Und da muss man was tun und sagen, hey, da stimmt was nicht, das muss sich jetzt ändern. Aber nicht das Bild schaffen, dass alle so sind und nicht das Bild schaffen, dass dann auf einmal irgendeiner, der frustriert ist und im Internet sitzt, zu irgendwem einfach nur so Hasskommentare schreibt, weil das ist doch nicht unsere Kultur, das ist doch nicht, wie wir miteinander reden, das ist ja nicht, wie wir miteinander am Stammtisch oder wo auch immer wir uns befinden, eigentlich kommunizieren wollen, wenn wir Lösungen suchen.
Ja, man muss über alles sachlich reden können. Also ich halte halt nichts davon, wenn man irgendjemanden plump beschimpft oder irgendwie da dann in ein Eck stellt, nur weil er vielleicht eine andere Meinung hat.
Mhm.
Man muss über alles reden können und man muss halt auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben, die eine andere Ansicht haben, was ja in einer Demokratie nicht Schlechtes ist. Also davon lebt ja die Demokratie, deswegen gibt es ja Wahlen, damit man die Partei unterstützen kann, wo man sagt, da hat man die meisten Gemeinsamkeiten.
Mhm.
Also das ist ja, finde ich, sollte normal sein.
Ist ja legitim,
Zeit. Genau.
Das funktioniert ja,
genau.
Das machen wir ja auch gerade.
Man kann ja nur in gewissen Bereichen vielleicht an einer anderen Meinung sein, auf einem anderen Bereich ist man wieder komplett 100% einer Meinung.
Ja.
Aber ich finde, das macht es ja irgendwie spannend und lebhaft, das Ganze.
Ich habe jetzt kurz schon die Überleitung zu dem Wort Medien gesucht, weil ich mir schon mitgenommen habe im Vorfeld auch, dass es noch ein Thema gibt, worüber ich mit dir sprechen möchte, wo wir wahrscheinlich auch unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich kann dir auch sagen, ich bin mit sehr vielen Menschen da unterschiedlicher Meinung. Deswegen ist das auch in Ordnung. Und zwar, für mich, egal mit welchem Politiker ich bis jetzt gesprochen habe, war das irgendwie nie am Schirm und ich habe in meiner Recherche auch nicht gesehen, dass für mich eigentlich gehört, in zusammengefasst, die Entwicklung, wie gehen wir als Gesellschaft und auch als Staat mit Medien um.
Mhm.
Und da meine ich die klassischen Medien, die wir haben, Zeitungen, Radio, TV, aber auch die nicht mehr klassischen Medien, Social Media ist eigentlich so, ist ja auch ein weit gefasster Begriff, aber egal, ob es um Google geht oder Instagram, TikTok, Snapchat, whatever. Mir geht es nicht um die einzelne Plattform. Ich habe das Gefühl, so wie ich das gelernt habe noch und so wie ich es auch gesehen habe, hatten wir eigentlich, erstens hatten wir ein Ziel, dass wir gesagt haben, wir möchten die Medienlandschaft so breit wie möglich und so divers wie möglich machen, weil umso mehr unterschiedliche Blickwinkel wir auf ein Thema werfen, umso besser ist es für die Meinungsfreiheit. Aber für mich, die Medien, es gibt die drei Gewalten, Legislative, Judikative, Exekutive. Oh Gott sei Dank, wir peinlich geworden jetzt. Und man hat ja auch früher gesagt, ich weiß nicht, ich nehme an, man sagt es immer noch, Medien sind die vierte Gewalt, weil sie eine Überprüfungsfunktion haben. Eine Überprüfung der Exekutive. Wenn sie sie wahrnehmen. Und dafür ist es aber umso besser, umso mehr unterschiedliche Medieneigentümer und Eigentümerinnen es gibt, weil umso konzentrierter es ist, umso mehr hat irgendwer die Macht. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass wir einerseits die ganze Zeit drüber hinwegschauen, dass die Medien, die am meisten bei uns konsumiert werden, Social Media, super konzentriert ist. Das gehört drei Menschen. Da sitzen zwei in Amerika und der dritte sitzt in China. Und das ist denen wurscht, glaube ich, was in Österreich passiert. Denen ist nur wichtig, dass ihr Algorithmus funktioniert und dass ihr das Kohle eingespielt wird, weil das ist ein Unternehmen, ein privatwirtschaftliches, und hat kein anderes Ziel. Während wir aber uns die Köpfe einschlagen mit, was ist wichtig, aber ich meine nur so, wie gehen wir mit dem ORF um? Wie gehen wir mit dem ORF um? Wobei ich mir denke, eigentlich die Grundsätze, die wir haben, dass wir Medienfreiheit haben, dass wir verschiedenste Medienblätter so umso unabhängiger und umso vielfältiger fördern und das dann aber auch auf Social Media mitnehmen und alle auch überprüfen, auf was verbreitet sie denn da, weil also die Sachen, die du auf TikTok hast, wenn die jetzt die Heute-Zeitung bringt, dann wird die Heute-Zeitung einen auf den Deckel kriegen. Aber auf TikTok ist okay, da wird das verbreitet. Da denke ich mir, da redet man doch an der Sache vorbei, oder?
Naja, was ich gemerkt habe, gerade so im Social-Media-Bereich oder so, wird ja jetzt oft über Fake News gesprochen. Mhm. Und jetzt sollen ja Fake News verboten werden, Fake News sollen gekennzeichnet werden, etc. Aber gerade das finde ich teilweise eine gefährliche Entwicklung, wenn man auch wieder an die Corona-Zeit zurückdenkt. Mhm. Weil alles, was nicht quasi jetzt der Regierung entsprochen hat, jeder, der sich getraut hat, irgendwas in Frage zu stellen oder irgendwas zu bekritteln oder mit irgendwas nicht einverstanden zu sein, der wurde sofort quasi als Fake News gebrannt. Mhm. Gerade im Social-Media-Bereich. Wir haben das bei vielen Videos gemerkt, wenn du eben beispielsweise Fragen zur Nebenwirkung der Impfung gestellt hast, ist das Video, der Beitrag nicht mehr so gut ausgeliefert worden. Mhm. Das heißt, du bist in der Reichweite eingeschränkt worden, teilweise hast du dann Verwarnungen bekommen, die Seiten sind schlechter gegangen. Also du hast so richtig gemerkt, wie es mit gut funktionierenden Seiten bergab geht, weil die eben die Corona-Politik in Frage stellen. Und es hat ja dann jetzt auch der Mark Zuckerberg zugegeben, dass sie während Corona von der Administrative Biden, also vom Ex-US-Präsident, angewiesen worden sind, da kritische Inhalte quasi zu löschen. Mhm. Das heißt, dieses Spiel mit Fake News, finde ich, ist ein sehr gefährliches. Mhm. Weil oft werden halt einfach regierungskritische Postings sofort als Fake News abgestempelt und quasi verbannt oder halt so in der Reichweite eingeschränkt, dass de facto eh keiner mehr angezeigt bekommt. Das heißt, wir müssen da sehr drauf aufpassen, dass wir diese Meinungsfreiheit oder diese Meinungsvielfalt im Social-Media-Bereich nicht dem opfern, dass man jetzt sämtliches, was irgendwie vielleicht nicht meiner Meinung entspricht, sofort unter Fake News setzen und das dann da verbannen. Das heißt, es muss nach wie vor möglich sein, auf Social Media verschiedene Meinungen zuzulassen, verschiedene Meinungen auch zu diskutieren, zu verbreiten. Alles, was halt dann quasi strafrechtlich irgendwie relevant wird, sagen wir wieder beim Radikal-Islam oder irgendwelchen Extremismus, ganz egal von welcher Seite er kommt. Klar, da muss man irgendwo ansetzen. Straft, ne? Aber ich halte nichts davon, dass man jetzt auf alles irgendwie Fake News drauf stempelt, was meiner Meinung nicht entspricht oder das so einschränkt, wie zum Beispiel mit diesem Digital Service Act, dass man da halt wirklich regierungskritische Meinungen einfach weglöscht oder mundtot macht. Also ich glaube, da müssen wir gerade jetzt zu dieser Zeit extrem aufpassen.
Den Digital Service Act habe ich letzte Woche eben mit Süli von den Grünen auch besprochen. Er ist ein Verfechter davon, hat mir den erklärt. Aber mir geht es bei dem, was du gerade sagst, genau darum geht es mir. Ich denke mir, ob es jetzt ein Amerikaner ist, der sagt, irgendwie, das wird jetzt weniger ausgestreut, weil der jetzt einfach sagt oder mit seiner Firma halt sagt, dass das nicht richtig ist, wie das Beispiel, das du gerade genannt hast, oder ob es jetzt TikTok ist, die halt irgendwie Wahlen in dem und dem Land beeinflussen, weil die auch, warum auch immer die das machen, was auch immer die für einen Vorteil daraus ziehen. Denke ich mir, das ist ja, wir können doch nicht als Österreich sagen, ja, da schauen wir jetzt zu. Das passiert, ich meine, es passiert. Hm? Und ich denke mal, Gott sei Dank reden wir jetzt endlich drüber, aber wir müssen noch etwas glaubhaft dagegen tun. Wenn ich, das Beispiel habe ich beim Süli gebracht. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Lust, irgendwie ein Papier 2000 Mal auszudrucken und das nenne ich Zeitung und das draußen verbreite, wird vielleicht in erster Linie keiner was sagen. Ich meine, es gibt Umsatzsteuer, es gibt Gesetze und bla, aber so, wenn ich dort jetzt auf einmal irgendwas, ich habe als Beispiel genannt, hinduistisch extrem, also um neutral zu bleiben, aber wenn ich irgendwas Ungewolltes da bringen würde und verbreite, dann werde ich sehr wohl angeprangert, so Moit, das kannst du nicht mehr rausbringen und dann musst du Strafe zahlen. Und ich denke mir, das Magazin wäre wahrscheinlich, wenn ich das dauernd mache, irgendwann verboten und ich darf es halt nicht mehr machen, weil das passt nicht zu unseren Werten. Warum verbreitet er das? Aber wenn es TikTok macht oder Instagram oder welche Plattform auch immer, mir geht es um keine bestimmte Plattform. Und das sind aber die Plattformen, die halt unsere Jugend konsumiert. Und ich glaube auch mittlerweile viele ältere Menschen halt konsumieren, weil es halt leicht ist und zugänglich ist und man immer mehr auch digitale Produkte verstanden hat. Dann schauen wir nur zu. Und reden aber über die Haushaltsabgabe, über die ich gerne mit dem auch sprechen möchte. Ich weiß, wir reden schon sehr, sehr lang. Wo man denkt, wir müssen das ja gesamtheitlich betrachten. Und beim ORF, ob er richtig finanziert ist oder nicht, okay, gebe ich euch. Man muss es durchleuchten, man muss es optimieren, man muss es verbessern. Immer, klar, warum noch nicht? Das ist so, selbst wenn du jetzt sagen würdest, es ist optimal, würde ich sagen, ja, man muss trotzdem durchleuchten und
das
verbessern.
Das sage
ich
nicht.
Sagst du eh nicht, aber ich meine nur, ja, muss man ja immer, weil das ist was sehr, sehr Wichtiges. Es geht ja darum, dass du Inhalte verbreitest, die für unsere Gesellschaft einen Mehrwert haben. Und vielleicht werden die von der Gesellschaft auch nicht verlangt, weil was verlange ich? Ich verlange, Teenager werden Mütter am Dienstag auf ATV. Das ist halt, um abzuschalten, ne? Das schaue ich mir gerne an. Oder Love Island oder wie das alles heißt. Ich merke mir erst den Namen nicht. Diese ganzen Geschichten. Ist auch okay, ich bin ja auch noch ein Mensch und will halt mich Rekreation nennt man das, glaube ich, wenn ich mir rausholen will und das anschauen. Aber wichtig ist, dass wenn ich sage, hey, ich möchte mich jetzt informieren, dann brauche ich ja irgendwo zuverlässige Medien, die mir das richtige Bild und die richtigen News liefern und nicht TikTok, wo jeder, auch jeder Idiot, einfach irgendwas posten kann und den Algorithmus vielleicht erreicht, den du mit richtigen News gar nicht erreichst.
Naja, ich bin immer ein Freund davon, dass man Freiheiten hat. Also, dass man quasi Informationen vielfältig, breitschichtig sich suchen kann. Also, dass wenn einem was interessiert, dass ich da verschiedene Möglichkeiten habe, mir irgendwelche Informationen zu suchen und dann für mich bewerten kann, okay, das entspricht jetzt meinen Werten oder das halt nicht. Wo ich voll bei dir bin, ist, wenn jetzt zum Beispiel eben was strafrechtlich relevant ist. Also ich will auch keine Hassprediger auf TikTok haben, aber ich finde es dann überzogen zu sagen, TikTok per se ist das Problem und ich muss jetzt TikTok verbieten.
Mhm.
Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich jetzt Dinge nicht quasi komplett verbiete, aber eben schaue, dass eben diese radikalen Inhalte dort keinen Platz haben.
Mhm.
Oder dass man eben quasi die jungen Menschen davor schützt. Aber ich halte wieder auf der anderen Seite nichts davon, so wie es die Grünen jetzt wollen, dass man quasi dieses Social-Media-Verbot macht bis zu einem gewissen Alter.
Mhm.
Weil das, ich meine, man muss schon sagen, gerade eher die linken Parteien, gerade so wie Grüne, SPÖ etc., sind halt im Social-Media-Bereich jetzt nicht so die Vorreiter.
Mhm.
Das heißt, für die ist es jetzt angenehm zu sagen, okay, verbieten wir Social Media bei Jungen.
Weil die halt besonders stark sind.
Weil
drin, ne?
Wer ist denn stark auf Social Media? Und ich finde, man kann Jugendlichen schon zutrauen, dass sie sich selbst Informationen suchen, dass sie die ja selbst für sich bewerten. Da sind dann natürlich die Eltern gefragt, dass die mit ihren Kindern viel darüber sprechen, was da im Internet passiert. Das ist eine recht neue Entwicklung. Bei mir hat es noch nicht gegeben, dass wir im Internet gesurft haben, stundenlang oder stundenlang auf TikTok herumgehangen sind. Das ist halt schon was Neues, aber da braucht es, glaube ich, das Bewusstsein der Eltern, dass man das vielleicht auch einmal in der Schule bespricht und so. Aber wovon ich nichts halte, ist, dass man Jugendlichen erklärt, das ist gut und das ist böse. Und die Meinung ist gut, die ist böse. Ich glaube, Jugendliche können sich da sehr wohl ein eigenes Bild davon machen. Und gerade weil du Medien angesprochen hast, ja, Medien sollen kritisch sein. Aber dann allen gegenüber.
Mhm.
Was wir aber jetzt oft erleben, gerade beim ORF, ist, dass das eine sehr einseitige Berichterstattung ist. Medien sollen kritisch hinterfragen. Medien sollen auch unangenehme Fragen stellen teilweise, aber dann bitte allen.
Mhm.
Und ich halte nichts davon, dass ich jetzt zum Beispiel alternative Medien, die ja schon immer beliebter werden in der Bevölkerung, dass man die dann verteufelt oder auch in irgendein Eck stellt. Weil immer mehr Menschen konsumieren alternative Medien.
Mhm.
Und die leisten da wichtige und gute Arbeit und eben ohne öffentliche finanzielle Mittel schaffen es dir, ordentliche Berichterstattung auf die Beine zu stellen.
Mhm.
Und auf der anderen Seite dann der ORF, der da wirklich Millionen bekommt durch die Haushaltsabgabe, wo viele Österreicher das nicht verstehen, warum sie das zahlen sollen, wenn sie den ORF gar nicht schauen. Weil ich zahle ja auch nicht für die Leberkässemmel im Supermarkt, die ich nicht kaufe.
Mhm.
Das heißt, dieses System ist einfach ungerecht. Und gerade so, wie sich der ORF entwickelt hat, wenn dann eben rauskommt, diese ganzen Luxusgehälter, dass da eine Portierlounge um, ich glaube, 8 Millionen gebaut wird. Gerade wenn sie die Österreicher das normale Leben nicht mehr leisten können, dann ist es klar, dass das auf Unverständnis trifft und dass da was geändert werden muss.
Da ist es eben das, was ich gemeint habe, wo ich mit allen Streit und anderer Meinung bin, weil ich immer denke, ich kenne es ja auch, ich weiß ja, wie die Medienlandschaft in Indien ausschaut und in anderen Ländern, aber ich will nicht übertreiben. Ich weiß, wie es in Indien ausschaut und ein bisschen was ich im Studium gelernt habe, weiß ich vielleicht nur aus der Theorie. Aber ich habe schon immer gedacht, mit dem Programm, was wir auch auf ORF2 bekommen, haben wir eigentlich schon einen Luxus. Es ist schon Universum und so. Das ist was ich nicht nachfrage, weil was ich nachfrage, ist tun darf meinen. Das hat sich auf ORF1 die ganze Zeit gespürt, aber es hat keinen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet. Oder lustig war es. Aber ansonsten denke ich mir, zu sagen, hey, legen wir alle zusammen, um zu schauen, dass auch das, was nicht von Menschen selber nachgefragt wird, aber für unsere Gesellschaft wichtig ist, verbreitet wird. Schaffen wir Strukturen dafür, inkludieren wir auch alle, die einen Beitrag leisten möchten. Ich sehe mich auch als alternatives Medium hier.
ausgewogen.
Dann wäre es ausgewogen, aber davon...
Ausgewogen, weil jetzt zahlen wir die Haushaltsabgabe und wer bekommt? Der ORF.
Ja, das denke ich mal, dass man das transparent heißt, gestaltet
genau,
und muss, verbessert genau, und schaut, dass
und
man
auch,
das optimiert.
Dass sich vielleicht andere Medien bewerben können, zum Beispiel für öffentlich-rechtliche Aufträge etc. Und wenn dann der ORF zum Beispiel Diskussionssendungen macht, die nicht ausgewogen sind, dann finde ich, stimmt da auch was nicht. Weil die Aufgabe vom ORF wäre es eigentlich, dieses breite Bild abzudecken und nicht diese einseitige Meinung. Oder dass uns dann in Deutschland, erleben wir das ja, also das ist ja sehr ähnlich die Entwicklung, dass dann teilweise da Bürger hingestellt werden, die sich aber dann im Endeffekt entweder als Journalisten oder als Parteifunktionärin puppen, die aber dem Publikum quasi als Bürger vorgestellt werden. Also da vermisse ich auch die Transparenz und die Ehrlichkeit. Und da braucht man sich nicht wundern, dass das Vertrauen der Menschen in diese Mainstream-Medien sinkt.
Also das habe ich...
Mehr Menschen eben auch, wie zum Beispiel dein Podcast.
Das ist also würde mich freuen,
Menschen
bitte fördert
das. Die beziehen sich ja die Informationen, wo sie es für richtig halten oder wo sie es möchten. Und
das ist auch in Ordnung. Ich meine, das Ding ist, also ich kenne diese Beispiele nicht, wo jetzt irgendwer undercover sich hingestellt hat. Ich kann dir sagen, ich bin es nicht. Ich kann offen sagen, ich habe zwar Medienmanagement studiert, aber ich bin in der IT. Und ich glaube, man hast auch gemerkt, dass ich kein professioneller Redakteur bin. Das ist ja auch hier nicht die Frage. Was ich auch, wie gesagt, ich denke mir, zu sagen, wir legen zusammen und schaffen Strukturen und schauen, wie die, und optimieren die und machen die besser. Das ist ja in Ordnung. Zu sagen aber, na, dürfen wir nicht, muss alles abgeschafft werden, ist wieder so plump, wo ich mir denke, ja, und was, wohin soll uns das führen? So, es ist, ich bin der Meinung, es gehört schon, also wenn wir gemeinsam leben und wollen, dass uns gut geht, ich muss aufhören, dich zu sprechen, Entschuldigung, dürfen wir uns ja auch für Regeln und Strukturen entscheiden. Das muss ja nicht immer sein, alles muss frei sein.
Ja, es muss ja auch nicht der ORF abgeschafft werden. Wir sagen ja, wir wollen ihn reformieren. Wir wollen ihn einfach auf normale Beine stellen, unter Anführungszeichen. Eben, dass dieser Privilegienstaatler ein Ende hat, für den kein Österreicher, der jeden Tag quasi ums finanzielle Überleben kämpft, obwohl er arbeiten geht, aber weil halt alles teurer geworden ist, einfach kein Verständnis mehr hat. Gerade da, finde ich, glaube ich, muss man ansetzen. Und dann ist auch das Bewusstsein in der Bevölkerung, glaube ich, wieder ganz anderes.
Wenn man sich überlegt, wer ist denn befreit davon, weil er es nicht mehr leisten kann, zum Beispiel von der Haushaltsabgabe, zum Beispiel sowas, oder?
Ja, wir sagen generell, also diese Haushaltsabgabe muss weg. Der ORF soll, wenn über das Budget finanziert werden, aber sicher nicht über diese Haushaltsabgabe.
Das ist eh das, wo ich dann immer mit allen unterschiedlicher Meinung bleibe, weil ich eben, wie gesagt, denke, dass es okay ist, wenn man dadurch wirklich einen Mehrwert für unsere Gesellschaft, weil ich denke mir, das, wo wir es schaffen, unsere Kultur, unsere Werte zu verbreiten, uns ein besser, unser Leben und unsere Gesellschaft zu verbessern, das sollten wir alles machen. Und wenn das dazu gehört, dass wir uns koordinieren und strukturieren und da ein bisschen Geld zusammenlegen, um die Medien auch entsprechend aufzugestalten, freue ich mich. Wenn man dann auch alternative Medien wie Motox fördert, freue ich mich natürlich genauso. Was ich am Ende noch sagen kann, ist, was mir auch gerade kommen ist, was du mir auch wieder klar gemacht hast, wo ich suche immer Gemeinsamkeiten. Und was ich mit allen Politikern, mit denen ich gerade gesprochen habe, gesehen habe und auch bei dir ist, dass meine Aussage, TikTok gehört verboten, die ist halt eigentlich auch sehr extrem und zu extrem und vielleicht nicht die Lösung, weil die Lösung liegt oft in der Mitte und irgendwo anders. Und du hast das eben gesagt, man müsste andere Lösungen finden. Ich komme nicht ganz los davon, aber ich habe auch nicht die Entscheidungsmacht. Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Du hast wirklich sehr offen all meinen Fragen gestellt. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Danke für die Einladung.
Immer gerne. Hast du noch ein Thema? Hast du noch irgendwas, was dir am Herzen liegt? Ich habe jetzt 1,5 Stunden von dir in Anspruch
genommen.
Das freut mich sehr. Liebe Leute.
Freut mich, mit dir unterhalten zu dürfen.
Freut mich. Ich hoffe, dass wir uns öfter sehen und quatschen in Motalks und natürlich, dass auch weitere Leute kommen, weil meine Fragen werden wahrscheinlich nie enden.
Es gibt genug zu besprechen.
Es gibt genug zu besprechen und genug zu tun. Liebe Leute, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ihr habt gesehen, es sind viele Themen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung waren. Vielleicht seht ihr es ganz anders als wir zwei oder sehr ähnlich und denkt euch, sie oder ich haben recht. Alles, was ihr euch denkt, könnt ihr gerne kommentieren. Am liebsten ist mir es auf Spotify. Lisa Schuch-Gubik kann man auf Instagram unter dem Namen auch finden.
Genau.
Motalks kann man auch finden. Mir ist immer, was auch immer, also die Plattform, wo ihr den Podcast hört, die ist mir eigentlich viel lieber als Social Media. Was auch immer ihr gerade tut, lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer und Pussy.
Liebe Grüße.